willkommen zur Folge 118 vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Lange ist es her, dass wir aufgenommen haben. Ich glaube, fast 6 Wochen. Deswegen sind wir extrem froh, dass es jetzt endlich geklappt hat. Und dass es eben auch geklappt hat, dass wir alle vier dabei sind. Hier bei uns im rheinischen Exil läuft der letzte Kaffee noch durch. Bei Tim läuft wahrscheinlich noch der Schweiß der letzten Nachmittagssonne den Rücken herunter. Wo erreichen wir dich denn heute, Tim? Hallo.
Ja, einen schönen guten Tag aus Perth in Australien. Locker 30 Grad heute wieder geknackt. Heute war ich noch nicht im Meer, aber über Weihnachten war das regelmäßig der Fall. Und ja, ich lasse mir hier gut gehen und habe durchaus Lust, mich mit euch über die Fortuna auszutauschen. Und Grüße ins Rheinland.
Ja, vielen Dank. Wir freuen uns auf jeden Fall echt, dass es geklappt hat. Und wir freuen uns natürlich auch über das bisschen fahle Morgensonne, das hier so ein bisschen durch die Gardinen scheint immerhin. Ist es denn auch sonnig bei dir am anderen Ende der Stadt, Jan? Hallo.
Ja, es ist sehr sonnig, auch im Süden dieser Stadt. Aber dieses Grau, das die Jahreszeit ja in dieser Stadt auch ausmacht, das man erahnt es, dass es wieder kommen wird.
Ja. Ja, bei dir ist es wahrscheinlich auch nicht anders, Moritz. Oder?
Also ich freue mich über die Sonne. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen auch von mir. Ich bin Lukas und ja, dann wollen wir mal versuchen, zusammenzutragen, was sich denn so bei der Fortuna seit der letzten Aufnahme irgendwie alles so ereignet hat. Wie habt ihr denn die ganze Zeit überhaupt irgendwie verbracht? Habt ihr doch irgendwie ein bisschen WM geschaut? Habt ihr zumindest Ao Tanaka ein bisschen verfolgt? Hattest du da Gelegenheit zu, Tim, auf deinen Reisen?
Ja, tatsächlich bin ich ja zwischen der letzten Aufnahme und der heutigen Aufnahme auch einen Monat in Vietnam gereist. Und die Vietnamesen sind sehr fußballverrückt. Also ein WM-Boykott in Vietnam musste wohl geplant sein, sodass ich dann doch hier und da einzelne Ausschnitte aus Spielen gesehen habe. Ao Tanaka habe ich tatsächlich nur gegen Deutschland gesehen. Das Deutschlandspiel habe ich irgendwie 70 Minuten von gesehen. Ja, und noch so ein paar andere Ausschnitte aus Spielen. Tatsächlich ist es dazu gekommen, weil mich ein netter Vietnamese auf der Straße ansprach und fragte, wo ich denn herkomme. Und sofort wusste er Bescheid, dass wir doch heute spielen. Dann hat er gesagt, wie, du möchtest dir nicht das Spiel von Deutschland angucken? Und wir sind in ein nettes Gespräch gekommen und haben dabei die ersten 45 Minuten gesehen. Dann war er zu müde und mir war es dann auch relativ egal, sodass ich dann nach 45 Minuten aufgehört habe zu gucken. Kleiner, lustiger Randfakt ist, dass die Vietnamesen sehr gerne dieses Spiel gucken, auch weil sie gerne Wetten darauf platzieren. Und ich habe dieses Spiel Deutschland-Vietnam in einem Laden gesehen, wo hinten ein Wettbüro auch angeschlossen war. Und es kamen sehr viele Menschen rein, die ihre Wette auf Deutschland an dem Tag platziert haben. Und als ich dann am Hostel ankam und das Endergebnis gehört habe, habe ich das schon sehr lustig gefunden. Und mein Hostelvater hatte ordentlich Geld gewonnen, weil er darauf gesetzt hatte, dass, ich glaube, Deutschland war es am Ende, mehr Ecken haben wird. Also auch auf Ecken wird dann mal ordentlich Geld gesetzt. Das war schon sehr
natürlich. Ja, sehr gut. Ich habe nicht wenig gesehen, gar nichts gesehen, aber es war auch nicht so, dass Boykott, das klingt ja so ein bisschen nach Opfer und irgendwas auf Verzicht und so, aber es war mir eigentlich relativ egal. Ich hab mich nicht interessiert. Selbst als dann das Ergebnis und der Spielverlauf dieses Finalspiels, das ja durchaus spektakulär war, mir dann bekannt wurde, habe ich keine Sekunde irgendwie gedacht, ach schade, dass ich das verpasst habe. Das hat die FIFA mir angetan, könnte man sagen. Also das könnte man ja zumindest negativ sehen, dass man dieses völlige Desinteresse, dass es etwas ist, was etwas schade ist.
Ja, ich muss schon gestehen, ich glaube, wenn ich nicht hätte arbeiten müssen, wäre ich wahrscheinlich bei dem ein oder anderen Japan-Spiel schon schwach geworden, um da mal zumindest so einen Blick auf Ao Tanaka zu erhaschen. Leider hatte ich, glaube ich, bei keinem von den Spielen irgendwie jeweils Zeit, aber habe mich dann zumindest so ein bisschen statistisch dem genähert und finde das irgendwie ganz interessant, dass Tanaka ja irgendwie zweimal in der Startelf stand. Beide Spiele hat Japan gewonnen. Gegen Deutschland und gegen Spanien. Gegen Costa Rica hat er gar nicht gespielt. Da hat man dann einfach mal verloren. Und im entscheidenden Achtelfinalspiel ist er auch erst irgendwie für die zweite Hälfte der Verlängerung noch für 15 Minuten eingewechselt worden, hat man dann, und da ist man dann auch ausgeschieden. Da hat sich ja der japanische Trainer auf jeden Fall ein bisschen vercoacht, würde ich sagen, aus Fortuna-Perspektive zumindest. Ansonsten, ja, wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen durchwachsen, so dieses Bild halt irgendwie aus der Sicht von Tanaka und irgendwie auch aus der Sicht von uns Fortuna-Fans. Also irgendwie, wenn Japan vielleicht noch ein bisschen früher ausgeschieden wäre, wäre uns das vielleicht noch ein bisschen besser zu Pass gekommen. Oder wenn Japan halt irgendwie wirklich weitergekommen wäre, hätte das natürlich auch irgendwie einen ganz guten Effekt gehabt. Zumindest für den Marktwert, so muss man das ja leider dann doch irgendwie auch immer sehen. Aber ja, trotzdem,
glaube ich, scheint ja...
Genau.
Ja, eben, wollte ich gerade sagen, das Geld, was man jetzt eingenommen hat, da werden wir später drauf kommen, wo das jetzt gegebenenfalls reinvestiert wird, aber das ist schon wichtig für die Fortuna als Verein. Also da zählt jeder Euro.
Ja, und man muss ja auf jeden Fall, glaube ich, glaube ich, einfach zufrieden sein, dass er sich dann vor allen Dingen nicht verletzt hat, dass er da, glaube ich, ganz gut ausgesehen hat, auch wenn er wahrscheinlich nicht ganz irgendwie die Sensation da geschafft hat, die man sich da vielleicht irgendwie dann kurz auch mal ausmalen konnte für die Japaner. Okay, wenn wir da jetzt auch auf die letzten Wochen blicken, wie ist denn eigentlich so eure Meinung dazu, wie die Fortuna mit dieser Pause umgegangen ist? Also da haben wir, glaube ich, auch irgendwie in unseren letzten Podcast gar nicht so richtig drüber geredet. Ich finde das ja schon sehr interessant, dass die Fortuna diesen Weg gegangen ist, den auch die meisten anderen Vereine, glaube ich, gegangen sind, nicht alle. Dass man halt nach dem letzten Spiel erstmal noch ein paar Wochen weiter durchtrainiert hat und irgendwie gearbeitet hat und dann erst in diesen Winterpausenmodus gegangen ist, ungefähr zu dem Zeitpunkt, wann man auch sonst in die Winterpause geht, hätte ich, glaube ich, also ohne da auch nur im Geringsten irgendwie mit zu tun zu haben, mit sowas wie Trainingsarbeit oder wie man sowas aufbaut, hätte ich, also fand ich sehr überraschend, dass man da nicht den Spielern irgendwie eine längere Urlaubspause gibt, um dann aber irgendwie auch eine längere Vorbereitung an einem Stück halt zu fahren, ein bisschen so wie im Sommer.
Ich glaube, da geht es wahrscheinlich darum, Schuster, bleib bei deinen Leisten, bleib bei dem, was du weißt, wie Dinge funktionieren. Ich meine, allein, dass halt die Wettkampfhärte rausgenommen ist, das ist ja auch schon etwas, was wahrscheinlich einerseits für die Spieler schwierig ist, also da trotzdem zum Training zu kommen und dann aber nicht zu wissen, wofür man eigentlich trainiert, sondern eigentlich nur für die Fitnesswerte und vielleicht nochmal für ein paar Vereine. Gut, wahrscheinlich hat man Sachen eintrainiert und so weiter und so fort, aber man hat natürlich nicht das konkrete Ziel, dass das Spiel jetzt in 2 Wochen, einer Woche ist. Aber ich glaube, das ist einfach so ein bisschen auch Risikomanagement, dass man weiß, okay, da sind wir firm drin als Fitnessmenschen bei der Fortuna, da wissen wir ungefähr, was wir machen müssen. Und du hast einfach die Zeit um Weihnachten, die den Spielern wahrscheinlich auch wichtig ist, dass sie die frei bekommen. Und sonst hättest du wahrscheinlich die eine oder andere Diskussion gehabt innerhalb der Mannschaft, wenn du das quasi sagst, ja, ihr kriegt jetzt 2 Wochen frei, ihr müsst dann aber halt 6 Wochen vor Spielbeginn oder 4 Wochen vor Spielbeginn wieder voll im Training sein. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, naja, Heiligabend bin ich dann vielleicht nicht dabei. Ja, ich glaube, das ist einfach auch so ein bisschen pragmatisch.
Ja, da hast du wahrscheinlich einen ganz guten Punkt. Auf jeden Fall muss man sich dann ja irgendwie auch als Fan nicht großartig umstellen, wie man das dann ab Januar wieder verfolgen wird. Es wird wieder zu den normalen und gewohnten Daten für die Fortuna nach Marbella gehen. Und dann geht es halt wie immer Anfang Januar wieder los.
Hatte Rufen Hennings in der zweiten Liga in England eigentlich auch ein Boxing Day Match? Also so von wegen frei und Weihnachten. Also
Ja, sicher, aber das ist ja halt etwas anderes, ne? Da weißt du halt, worauf du dich einlässt, und das sind halt die eingespielten Regularien. Da hast du nichts zu verhandeln.
Ja.
Bei Trainingszeiten und Trainingsvorbereitung ist da, glaube ich, die einfach ein bisschen was anderes, ne?
Ja.
Aber ich glaube, das ist, ja, ich habe jetzt alles gesagt. Ich habe da auch gar nicht so groß drüber nachgedacht, muss ich sagen. So, und das war für mich irgendwie, es lief halt so mit, und man hat ja auch nicht mehr viel. Was willst du da gucken, ne? Wenn die da auf dem Trainingsplatz rumlaufen, vielleicht. Aber Testspiele gab's. Habe ich jetzt aber ehrlicherweise auch nicht so verfolgt. Da hätte man vielleicht noch ein paar Erkenntnisse rausziehen können, aber Gott, weißt du auch nicht. Ist vielleicht auch nicht das. Wir werden es sehen, wenn es wieder nach Marbella
Ja,
geht. Da haben wir
Daniel
wenigstens
Thune.
einen gemacht.
Sorry. Daniel Thune war ja irgendwie ganz zufrieden mit dieser Winterarbeitsphase, und hat gesagt, das hat schon irgendwie was gebracht, und er hätte sich auch ausgetauscht mit verschiedenen Leuten, auch mit Trainern, die es andersrum machen. Und ja, hat schon irgendwie da ein paar Leute, die dann jetzt irgendwie länger nicht gespielt haben, die dann spielen konnten und das irgendwie auch noch mit dann in die Winterpause nehmen konnten und so. Müsste man halt irgendwie mit umgehen.
Ja. Ich meine, das grundlegende Risiko ist vielleicht nicht bei dem Thema, aber so ein allgemeineres, lange Pause, Fortuna verfolgen und auch nicht aufnehmen, ist ja, um jetzt quasi in unsere Rheinzel-Dinger reinzuleiten, je mehr Zeit man der Fortuna lässt, Dinge zu tun, und je länger man halt nicht drüber aufnimmt, desto mehr wächst das Potenzial, dass so Unfug passiert und dass halt auch die Themen, die man besprechen muss, länger, 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 länger werden. Man sich denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll man das denn jemals wieder reinholen, die letzten Wochen, auch an kleineren Themen, die vielleicht passiert sind. Das wird unsere Herausforderung jetzt sein. Das ist umso bitterer war dieses ewige Ringen um den Aufnahmetermin, den wir hier geführt haben, über Zeitzonen hinweg und bei verschiedenen eingespannt sein im beruflichen und sonst wie. Aber jetzt können wir ja reingehen in die Knackerthemen, die der Podcast für uns bereithält.
Ja, genau. Ich würde auch sagen, wir fangen dann jetzt mal langsam an, hier die Liste abzuarbeiten. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht irgendwie erstmal mit der Nachricht starten, dass Frank Schäfer im NLZ aufhört, auf eigenen Wunsch. Und ja, natürlich fällt uns da, glaube ich, relativ schwer zu bewerten, was dahinter steckt, was das für die Fortuna bedeutet, weil wir, glaube ich, weil wir natürlich im NLZ nicht nahe dran sind und da nicht wirklich bewerten können, was da Frank Schäfer alles anzulasten ist, positiv wie negativ. Aber man kann ja, glaube ich, auf jeden Fall sagen, dass in der Zeit, in der Frank Schäfer dem NLZ vorgestanden hat, das wirklich ganz gewaltige Fortschritte gemacht hat. Und ja, ich meine, das sieht man ja auch daran, wie die Jugendmannschaften der Fortuna mittlerweile abschneiden und eben auch an der Durchlässigkeit zum Profikader.
Ja, ich glaube, was da halt auch noch so ein Thema ist, ist, wie wichtig sind halt in diesen Strukturen des Nachwuchses, der Nachwuchsrekrutierung oder auch der Trainerrekrutierung und so weiter halt Persönlichkeiten. Und so wie ich den Fußball einschätze, aus der Distanz, den ich habe, sind so persönliche Netzwerke, Einflüsse immer wichtig. Da sind Strukturen sind immer sehr eng an Persönlichkeiten und Personen. In Vereinen würde ich immer noch sagen, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen auflöst. Und du sagst es, der Output, der lässt sich sehen. Klar hatte man irgendwie in der vierten Liga weniger Argumente für junge Spieler, irgendwie in die Jugend der Fortuna zu kommen und so weiter und so fort. Das hat sicherlich auch was mit der insgesamten Entwicklung der Fortuna zu tun. Aber die Präsenz, die der Jugendbereich spielt, die Namen, die dann gehandelt werden, auch das kann natürlich mit Medienaufmerksamkeit zu tun haben und so weiter und so fort. Der lässt den Verdacht schon zu, dass die Arbeit von Schäfer ziemlich gut war und dass eventuell in diesem Zusammenhang sein Abgang schwerer zu kompensieren sein wird oder etwas ist, worauf die Fortuna auf jeden Fall sehr achten muss, dass das vernünftig gemacht wird. Ja. Noch ist er ja da, ich glaube bis Februar. Vielleicht gelingt es dann ja irgendwie mit ihm zusammen noch einen Übergang zu schaffen. Wer weiß.
Ja, man könnte natürlich jetzt auch so ein bisschen spekulieren, wenn es um die Nachfolge geht, ob man da vielleicht dann irgendwie auch jemanden aus den eigenen Reihen aufbauen möchte dazu. Ich meine, Oliver Fink soll jetzt ja auf jeden Fall, also hat ja auf jeden Fall auch schon jetzt angefangen im NLZ zu arbeiten. Das wäre zumindest jemand, den ich mir so von der vom Persönlichkeitstypus da relativ gut vorstellen könnte. Aber ob das wirklich eine Aufgabe ist, die gut auf ihn zugeschnitten ist, das weiß ich ehrlicherweise nicht.
Ja, aber das ist ja genau das, was ich meine. Also ich meine, bevor Schäfer angefangen hat bei der Fortuna, ja, das war das eine Ding, was man so mitbekommen hat. Klar, seine Verbindung hier in die Stadt, in der wir 3 von 4 hier wohnen, nach Köln und so, aber der war halt seit Jahren in diesen Bereichen unterwegs, im Nachwuchs, in der Jugendarbeit, bevor der bei der Fortuna aufgeschlagen ist. Und gerade in so einem dichten Feld der Jugendarbeit hier im Rheinland, du bist halt nicht in, keine Ahnung, ja, irgendwie Stuttgart, wo du halt vielleicht noch Hoffenheim hast und Freiburg, aber ansonsten hast du da nicht viel. Hier bist du nicht irgendwie der Big Player, sondern hier hast du sehr viele Big Player um dich rum, mit denen du dich auseinandersetzen musst, um Argumente zu finden für Personal und keine Ahnung was. Und ich glaube, das ist halt richtig viel wert gewesen, meine Einschätzung, dass du jemanden wie Schäfer da hattest, der das eben alle kannte, ne? Der die Leute kannte, der die Verbindung hatte, der auch wusste, wie man mit Jugendfußballern sprechen kann. Und Olli Fink, klar, und solche Leute, ich bin da aber mittlerweile bei der Fortuna. Ich finde es, glaube ich, eine Ausgewogenheit zwischen interner Expertise und externer Expertise, finde ich gar nicht so schlecht. Die interne Expertise ist relativ gestärkt worden die letzten Jahre. Bei der externen muss man mal schauen, ob man da nicht nochmal schauen kann, ob man dann nicht den einen oder anderen gewinnt.
Da möchte ich dir zustimmen, Jan. Das Thema hatten wir ja auch schon mal. Die großartige Class of 2012 oder was, die jetzt sehr prominent an vielen Positionen vertreten ist und so, wirklich in allen Ehren, aber ich habe auch genau eher das Gefühl, dass Frank Schäfer eben durch seine Expertise in dem Bereich und seine Erfahrung in dem Bereich sehr viel leisten konnte. Ist ja auch nur hypothetisch, weil ich mir das so vorstelle, was vielleicht ein Olli Fink erst in 10 Jahren leisten könnte, und wir brauchen aber, also durch einfach seine lange Tätigkeit in dem Bereich und ja auch anscheinend erfolgreiche, würde ich mir eigentlich auch wünschen, dass man jemanden findet, der da schon unterwegs ist und nicht nur den Stallgeruch mitbringt.
Das Gefährliche in diesem Bereich ist ja, dass das für Vereinsführung ziemlich kostenfrei kommt, wenn man da Fehlentscheidungen trifft. Weil die Konsequenzen dieser Fehlentscheidung, die man jetzt im Jugendbereich trifft, die wird man erst so in 5 bis, weiß ich nicht wie viele Jahren ernten oder auch nicht ernten. Und da ist eventuell auch schon eine ganz andere Vereinsführung daran. Aber das sind alles so Dinge, wo wir jetzt auch nicht sagen können, wenn jetzt eine Entscheidung getroffen ist, war es eine gute Entscheidung, weil das Ergebnis dieser Entscheidungen, die jetzt fallen, sehen wir ja erst in ein paar Jahren.
Genau, aber wir sehen ja jetzt gerade das Ergebnis von guter Arbeit.
Genau, so. Absolut.
Und das ist ja auch, ich meine, diese Durchlässigkeit, da wird viel drüber geredet, aber das wird ja auch so als einen großen Verkaufspunkt für die Fortuna angesehen, so von wegen, hey, wenn du hier hinkommst, dann hast du vielleicht nicht wie bei Dortmund oder Köln oder was so extrem professionelle Bedingungen, aber du kannst halt in den, da wird ja auch immer mal drüber gemeckert, aber du kannst ja auch in den, du kannst in den Profikader aufsteigen und kannst es halt zu was bringen, und das hast du halt in den umliegenden Vereinen hier nicht unbedingt, und das ist schon irgendwie dieses Verkaufsargument, und wenn das irgendwann nicht mehr gegeben ist, weil die Fortuna möchte ja Werte schaffen, auch unter anderem, wenn das irgendwann nicht mehr gegeben ist, wenn du siehst, die Zusammenstellungen passen nicht mehr so, die Leute schaffen es auch nicht mehr hoch und so weiter, mal gucken, wen man noch alles aus Wolfsburg holt und den Jugendspielern vor die Nase setzt, dass dann irgendwann auch da ja wieder ein Abklingen dieser Welle von großartigen Jugendspielern ist und dann die Fortuna mal gucken muss, wo sie bleibt.
Man kann es auch so drehen. Defizitäre Kaderplanung als Argument im Jugendfußball. Ja, eine Diplomarbeit im Sportstudium, ja, dass man sagt, bei der Fortuna wird es immer einen Platz für dich geben. Man kann sich sicher sagen, ob gerade dein Kaderplatz frei wird, weil wir sonst da keinen Spieler geholt haben. Aber die Möglichkeit besteht auf jeden Fall.
Ja, halten wir fest, dass zumindest ich, und ich höre das so ein bisschen raus, ihr auch, nicht geglaubt hätten vor 6 Jahren, dass Frank Schäfer mal solch große Fußstapfen hinterlässt.
Wohl wahr.
Ja, da werden wir auf jeden Fall im Frühling sehr gespannt drauf schauen und auch drauf schauen müssen. Das ist ja irgendwie auch so ein Thema, das man natürlich nicht immer so ganz auf dem großen Schirm hat. Ja, bin ich wirklich gespannt, wer da die Nachfolge übernimmt und wie das alles so funktionieren wird. Ja, was gab es sonst so für Neuerungen im Verein? Die Fortuna hat ein neues System im Ranking ihrer Mitglieder aufgestellt. Also man kann jetzt quasi verschiedene Status erhalten, je nachdem, wie lange man im Verein ist, und bekommt Abzeichen dafür. Was denken wir denn darüber?
Also Treue wird belohnt. Das klang jetzt so negativ, was du gesagt hast. Die Fortuna hat es natürlich anders geframed. Treue wird belohnt. Du kriegst jetzt diese Abzeichen. Also auf der App sieht man dann, wie lange quasi du schon beim Verein bist. Und dann kriegst du so ein Schulterabzeichen, könnte man sagen, wie das ja auch von, ich sag mal, Polizei und Militär gang und gäbe ist. Dann bist du Neuzugang, ab 5 Jahre Stammspieler, dann Spielmacher, ab 15 Jahren Vereinsmitgliedschaft, Routinier, ab 25, 40 Jahren, dann bist du die Legende. Und wenn du 65 Jahre Vereinsmitglied bist, dann bist du in der Kategorie lebenslange Mitgliedschaft. Das ist ein bisschen underwhelming, diese Kategorie, finde ich, für 65 Jahre, aber immerhin. Und du siehst auch, wie viele Menschen vor dir bereits beim Verein beigetreten waren. Also wievielte im ewigen Ranking der aktiven oder jetzt gerade eingetragenen Mitglieder du bist, also von Platz 1 bis wie viele Mitglieder hat die Fortuna, irgendwie Mitte 20.000 so. Ja, also bei Twitter hatten wir ja schon darüber geschrieben, die für Ähnlichkeiten zum Militär seien frappant quasi. Man würde sich fragen, was das bringt. Und überhaupt könnte man die dahinter liegende, ob sie nun immer so gewollt ist, aber Hierarchisierung und damit auch Auf- und Abwertung der Mitglieder etwas kritisch hinterfragen, was wir ja gemacht haben. Denn eins ist ja klar, jedes Mitglied hat eine Stimme und sollte eigentlich genauso viel in Anführungszeichen wert sein wie das andere Mitglied. Aber diese Hierarchisierung, nun ja, unterläuft das ja nun. Es gibt ja nun die besseren Mitglieder eventuell, und sei es nur symbolisch, ja, vielleicht nicht in der Realität, aber das reicht mir eigentlich auch schon, um es schlecht zu finden. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr da noch Meinungen zu habt, die ich noch nicht aufgegriffen habe. Ich fand das alles sehr, sehr strange, um es mal so zu beschreiben.
Ja, dieses Konkurrenzdenken und diese Hierarchisierung, die würde man jetzt neudeutsch, im Neudeutsch Management-Sprech vielleicht Gamification der Mitgliedschaft nennen, so dass man sich so gegenseitig misst aneinander, wie treu man eigentlich ist. Ich finde es auch grauenhaft.
Fairness. Ich meine, die holen ja eigentlich die Fans bei etwas ab. Diese Hierarchisierung von Fantum, das gibt es ja in der Realität. Das hat die Fortuna ja nicht empfunden. Das ist ja eigentlich etwas, was irgendwie total häufig diskutiert wird, bei wie vielen Auswärtsspielen man war. Und das ist alles Fahrer. Man war schon in Basel dabei. Die Fortuna hat die besten Fans. Alle anderen Vereine haben schlechtere Fans. Die Ultras sind die besten Fans. Nein, nein, die da so und so, das sind die besten Fans. Also das gibt es ja. Und dass die Fortuna das auch noch befeuert quasi, finde ich halt auch noch mal bescheidener.
Ja, ich finde auch, auf so einem mitgliedergeführten Verein würde es auf mich vielleicht eher demotivierend wirken, wenn ich jetzt mir denke, okay, ich melde mich da jetzt an und bin dann Nummer 30.000 in der Liste und ich werde nie an die Spitze kommen.
Moment, vielleicht so kann man bald da Tokens kaufen, ne?
Ja, genau, vielleicht kann man sich irgendwann hochkaufen. Vielleicht ist es auch eine neue Monetarisierungsstrategie der Mitgliedschaften, dass man da noch Potenzial gesehen hat. Also ich störe mich vor allem an diesen Zeichen. Also das ist wirklich überhaupt nichts, womit ich irgendwas zu tun haben möchte. Und ich möchte natürlich, auf der anderen Seite verstehe ich, dass man langjährige Mitglieder feiert und so, aber das kann man doch auch auf eine andere Art und Weise machen. Dann kann man doch, man kann das meinetwegen auch öffentlich posten. Hier XY ist seit 35 Jahren im Verein und ist der, was weiß ich, viertlängste, hat den viertlängsten Mitgliederausweis, wie auch immer. Ist am viertlängsten im Verein dabei, wie auch immer, kann man, ist toll, ja, aber also ich finde es eher für Neumitglieder und es geht ja auch darum, diese Mitgliedschaft irgendwie attraktiv zu machen und finde ich zum Beispiel, in meinem Kopf funktioniert es nicht so gut, zu sagen, dann trag dich ein, aber du bist wirklich ganz, ganz unten in der Rangordnung hier. Du kriegst auch nur ein so ein kleines Dreieck auf dein, wo kriegt man das hin, auf sein digitales Revers, wie auch immer. ja.
Ich finde das nämlich, Tim,
ja. Ja, also die Frage ist ja, was noch folgt. Also ich erwarte da schon so ein Miles and More-Programm für Auswärtsspiele und wenn man dann genug Meilen gesammelt hat, dann kriegt man auch ein weiteres Abzeichen. Also ne, warten wir das mal ab. Das ist mit Sicherheit nur der Auftakt zu einer wohldurchdachten Strategie.
Ja, selbst wenn nicht, finde ich schon schwach genug. Und ich glaube, Moritz Ding, meine ich nämlich auch, die schießen da halt, da schießen zwei Kampagnen sich quasi selber ins Knie. Einmal die Treue belohnen Kampagne, wo man sagt, ja, man kann ja das machen, ohne die anderen abzuwerten, die nämlich nur nicht 35 Jahre dabei sind, ja. Und diese sehr starke Mitgliederwerbungsaktion, die machen, weil wenn man in den Etat der Fortuna guckt, sieht man auch, dass das ein nicht unrelevanter Posten ist jedes Jahr, wie viel Geld da über Mitgliedsbeiträge reinkommt. Also das macht sich, den Sinn habe ich noch nicht ganz erkannt. Da bin ich bei dir, Mo.
Ja, ich finde es auch irgendwie recht spannend, ob das irgendwie ein Teil der Strategie ist, vielleicht halt irgendwie einfach noch weiter aufzusteigen, ja, bei den Mitgliedern insgesamt. Also ich habe mir das jetzt gerade mal angeschaut, die Fortuna ist bei den mitgliederstärksten Sportvereinen Deutschlands immerhin auf der 20, wenn es jetzt nur rein um Fußball geht, auf der Nummer 14. So, und liegt da irgendwie auch auf ungefähr so auf einer Höhe mit Mannschaften oder mit Vereinen, die man da wahrscheinlich ganz gut irgendwie vergleichen kann, so mit Dynamo Dresden, mit dem ersten FC Nürnberg, mit St. Pauli. Aber es gibt halt eben auch Vereine hier in der Nähe, wie zum Beispiel Köln oder Mönchengladbach oder von mir aus in der Nähe auch Eintracht Frankfurt, die halt entweder an den 100.000 kratzen oder weit über 100.000 haben. Bei der Fortuna sind es 27.000. Also da sieht man, dass da schon irgendwie noch einiges an Potenzial irgendwie da ist. Ich sehe aber nicht so ganz, ob man das wirklich damit erreichen kann. Aber das ist natürlich ein ganz hoher Faktor bei sehr vielen Vereinen, wenn es halt um das Akquirieren von finanziellen Möglichkeiten geht. Ich finde aber, genau wie auch schon angesprochen, dass das ja eigentlich eher was ist, was halt irgendwie die Fans, die halt lange dabei sind, so ein bisschen hervorhebt und eher abschreckend ist auf neue Fans. Und eigentlich ist das ja der absolut falsche Weg, den man irgendwie gehen könnte, weil man muss ja schon irgendwie auch den Fußball ja so ein bisschen als eine Art Droge ansehen, glaube ich. Und diejenigen, die halt schon lange dabei sind, die sind ja einfach, ja,
die sind schon süchtig
genug. Die sind ja einfach schon hooked irgendwie. So, die kommen ja irgendwie auch nicht davon los, das wissen wir ja alle. Und es geht ja eigentlich eher darum, irgendwie nochmal irgendwie neuere und jüngere Fans anzusprechen. Und das gilt ja auch für den gesamten Fußball insgesamt. Also da merkt man da jetzt schon, dass da halt irgendwie die ja, die Jugend halt irgendwie gar nicht mehr so interessiert ist und dass ja, der Fußball so als Bubble halt irgendwie eher schwinden wird und schrumpfen wird in den nächsten Jahren. Und ob das dann wirklich dafür sorgt, dass das halt irgendwie spannender und attraktiver zu machen, das wirkt ja eher wie so eine Art von Gatekeeping, finde ich, dieses System.
Gamification, da kommt noch was.
Ja, das ist nicht schlecht, genau, Tim. Aber dann geht es doch trotzdem, also das fand ich einen guten Gedanken, aber dann geht es doch trotzdem nach hinten los. Also als ob sich jetzt eine 17-Jährige anmeldet, um dann zu sehen, wann bin ich denn auf Nummer 1? So, weil bei Gamification, sorry, da geht es auch darum, dich an anderen zu messen, aber mit einer realistischen Chance, das fucking Game zu gewinnen, oder nicht?
Ja, bei Aufsteiger des Jahres kann man zum Beispiel werden auf dem langen Weg nach oben. Also da gibt es einige Möglichkeiten.
Durch besonders viele Austritte von anderen Mitgliedern.
Oder indem du neue Gimmicks kaufst.
Ja, das sorgt aber auch dafür, dass du dich vielleicht gesünder ernährst und so weiter und gesünder lebst, weil wenn du nur lange genug lebst, kannst du ja auch an die Spitze kommen, wenn es die Fortuna in 100 Jahren
gibt. Wow.
Also, das ist
okay, wir sind in der Sache schon, auf der Spur.
Ich sehe das schon so in Verbindung mit so aufmerksam machen auf Vorsorgeuntersuchungen. Ne? Ja, bist du schon Routinier, willst du es bleiben oder willst du irgendwann ewigem, ne? dann geh zu der Krebs-Prostata-Vorsorge oder halt zur Brustkrebsvorsorge. Das wäre nicht schlecht.
Das ist die größte heimliche CSR-Kampagne, die der deutsche Profifußball je gesehen hat. Erdacht noch vom ehemaligen CSR-Vorstand Klaus Allofs. Vielleicht kommt da in den nächsten 40, 50 Jahren noch dieses, oh mein Gott, das war der Meisterplan.
Wahnsinn.
Ja, ganz Düsseldorf wird 140 Jahre alt. Obwohl an das Wasser schon bis nach Kleve gestiegen ist in Düsseldorf.
Ja, das ist ja gut. Die brauchen noch nicht so früh in Rente gehen, weil die alle so noch fit sind. Ja, das ist auch wichtig für Arbeitskräftemangel und so. Es gibt ja noch ein weit, also was die Fortuna ja wirklich jetzt stark macht, ist dieses Mitgliedersein, Mitglied auch mit so ganz merkwürdigen Dinge, die man dann bekommt, stolzes Mitglied im eingetragenen Verein, wo man sich denkt, ja, danke dafür, weiß ich nicht, ja. Und halt Kommunikation. Es gibt ja diese Feedback-Möglichkeit über die App. Und just in diesem Zusammenhang, dieser Hierarchisierung, dieser Auszeichnung, habe ich das mal genutzt und habe der Fortuna.
Darf ich noch ganz kurz dazu sagen, weil ich kürzlich ein neues Mitglied geworben habe, also mittelkürzlich, ja. Und weil Jan jetzt sich darauf vielleicht auch beziehen wird, weswegen dann nochmal auch dieses Dankeschön, dieses Mitgliederwerben-Vorteilspaket bei mir dann angekommen ist, was diesen wunderschönen Pulli beinhaltet, wo dann auch hinten ein Teil aus der Vereinssatzung draufsteht, aber es ist alles unheimlich sperrig und es ist so, man versteht, wo es hingehen soll, aber ich finde, es ist eher, also ich verstehe den Hintergedanken, aber ich finde, es ist nicht besonders schön umgesetzt. Und jetzt, da wollte ich nur reingrätschen, weil das hier im Podcast-Chat auch Thema war und darauf wird sich Jan jetzt bestimmt auch ein bisschen beziehen.
Ja, auch das ist was du über das Feedback denen mitgeben kannst, natürlich. Und ich habe denen halt geschrieben, der Fortuna, über die App, dass ich da so Probleme mit habe mit der Hierarchisierung und überhaupt. Und ich habe das in einem freundlichen Ton gemacht, aber ich habe nicht mit der Kritik gespart, würde ich jetzt sagen. Was glaubt ihr, was ich als Feedback von der Fortuna darauf bekommen habe?
Wahrscheinlich gar nichts.
Richtig. Gar nichts. Und das finde ich halt auch krass, weil, also das ist halt richtig schlecht. Das muss ich mir wirklich sagen. Also da kann man sich ja sonst wie mit irgendwelchen Leuten und ne, wie Marketing, keine Ahnung was, aber halt darauf nicht zu reagieren, das ist schon schwach. Auch bei Kritik muss man ja in der Lage sein, dass irgendwie, und sei es, dass man so eine 0815, vielen Dank für den Input, wir schätzen dich als Mitglied, aber es gibt viele verschiedene Interessen und so weiter, wir versuchen, ne, irgend so eine Antwort darauf.
ich kann mir auch einfach gut vorstellen, dass es bisher noch niemand gelesen hat oder noch, sondern du musst ja irgendwas dazu schreiben, wo man im Grunde das schreibt, okay, also wo halt drin steht in verschwurbeltem Deutsch, dass es halt alles, dass halt der gesamte Input, den man bekommt, zusammengefasst wird und dann periodisch bei bestimmten Versammlungen irgendwie besprochen, diskutiert und ausgewertet wird, irgendwie sowas, dass man halt irgendwie das Gefühl hat, okay, es wird irgendwas damit gemacht, so auch wenn man, wenn eigentlich klar verständlich ist, dass es, dass jetzt wirklich gerade sich da noch niemand mit Entscheidungsbefugnissen oder Entscheidungsgewalt irgendwie damit auseinandergesetzt hat, aber man muss halt zumindest irgendwas zurückbekommen, irgendwas Automatisiertes, ja, ja, und wenn selbst das irgendwie nicht passiert, dann ja, sollte man das vielleicht, kommt das einfach, wie so vieles mit der Fortuna-App, einfach noch irgendwie einen Moment zu früh, wenn man halt nicht die Kapazitäten hat, das zu bearbeiten.
Ich habe mir auch überlegt, woran das liegen könnte. Und ein Aspekt hast du genannt, die haben halt 27.000 neue Mitglieder, aber haben halt vielleicht nicht einfach das Personal, um das dann halt umzusetzen. Du hast das Feedback eingebracht, das ist jetzt neu, das benutzen halt viele Leute, hast aber nicht die Leute, die darauf angehen. Anderer Punkt, ich wette darauf, dass das bei dieser Feedback-Funktion auch technisch gar nicht möglich ist, direkt zu antworten quasi, sondern du musst dann quasi die E-Mail-Adresse des Mitglieds dann wahrscheinlich irgendwo rauskopieren und dann halt separat eine E-Mail schreiben darauf. Das ist ein ganz heißer Tipp meinerseits, weil das passt zu so vielen, wo man halt weiß, die Digitalisierung ist so ein bisschen vorgetäuscht bei der Fortuna. Also die gibt es schon, aber viele Dinge sind noch nicht automatisiert und so weiter und so fort. Das sind alles so möglich. Oder halt, man hat das eigentlich nicht vorgesehen im Arbeitsschritt. Und das ist, wie du sagst, irgendwie das Gefühl, wenn man dieses Feedback einführt, dann muss man den Leuten auch das Gefühl geben, dass das gelesen wird, dass das wahrgenommen wird im Verein. Und das ist schwach, wenn man das nicht hinbekommt.
Ja, also ganz allgemein bleibt irgendwie für mich da irgendwie auch dieser Eindruck, ja, dass irgendwie mit dieser ganzen Mitgliederkampagne und so, dass, ja, dass man da halt einfach Leute hat draufschauen lassen und was entscheiden lassen, die eigentlich mit dem Fußball nicht so wirklich was zu tun haben, sondern sich halt irgendwie einfach nur das Erlernte aus ihrem BWL-Fuzzi-Seminar irgendwie angeschaut haben und überlegt haben, wie kann man das irgendwie monetarisieren oder wie kann man da eine Kampagne mitfahren. Also dass man sich irgendwie angeschaut hat, was macht Fortuna so besonders? Es ist, dass sie ein eingetragener Verein sind. Also drücken wir das komplett groß und sperrig irgendwie auf einen Pullover, schreiben das überall drauf, eingetragener Verein und so weiter. Und das macht es irgendwie richtig unangenehm, weil man möchte nicht auf seinem Pullover stehen haben, dass man ein eingetragener Verein ist mit einem Ausschnitt aus der Vereinssatzung. Also das ja, finde ich.
Vielleicht
das,
möchte es jemand, aber du möchtest es vielleicht.
Ja, aber ich finde aber wirklich, also genau das, was ich gesagt habe, es wirkt einfach so, als ob sich da halt jemand, der nicht stolz ist, dass er für einen eingetragenen Verein arbeitet, überlegt hat, was könnten Leute, also dem es einfach egal ist, das wollte ich damit ausdrücken, der halt irgendwo das Feedback bekommen hat, dass Menschen in dem Verein, dass der wichtig ist und das dann halt versucht hat, zu einer Kampagne zu machen. Und das ist, finde ich, insgesamt einfach sehr, sehr unglücklich gelöst. Also, und für diese Fan-Hierarchisierung gilt eigentlich genau das Gleiche, dass sich da jemand von außerhalb, der nichts mit Fußball zu tun hat, halt angeschaut hat, was ist Fans wichtig, wie nehmen die sich selbst und gegenseitig wahr und versucht hat, daraus irgendwas zu bauen.
Ja, das glaube ich, ja genau, das glaube ich, ja, das ist halt, es gibt ja etwas, wo die Leute abholen mit bei der Hierarchisierung, das hatte ich ja eben schon gesagt, ne? Aber vielleicht, okay.
Unabhängig davon, wenn ihr Feedback an uns habt, probieren wir immer möglichst schnell zu antworten und wir bitten natürlich alle von euch, wenn ihr denn die Möglichkeit habt und Feedback an die Fortuna habt, auch dringend diese Funktion jetzt in Anspruch zu nehmen und uns doch bitte Bescheid zu sagen, wenn ihr eine Antwort bekommt oder vielleicht schon bekommen habt. Vielleicht ist das ja auch ein trauriger Einzelfall, aber ich bin da ja, sehr der Meinung, wie Jan ausgeführt hat. Ich glaube einfach, darauf war man nicht vorbereitet, dass man wirklich Feedback bekommt.
Ja, auch wir kämpfen ja noch mit der Digitalisierung in unserem System bei uns beim Podcast. Wir sind ja immerhin zu viert, aber auch wir stoßen ja dann manchmal personell an unsere Grenzen, wenn es um Feedback beantworten und so weiter geht. Was aber nicht heißt, dass wir das nicht trotzdem alles sehr, sehr gerne lesen und aufnehmen und diskutieren und so weiter. Okay, ich würde sagen, wir lassen das Thema damit irgendwie jetzt erstmal hinter uns und gehen mal zum nächsten über und auch etwas mehr damit von den Fanrängen so ein bisschen mehr in Richtung des Spielfelds und reden mal wieder ein bisschen auch über Sportliches oder auch nicht Sportliches. Was sind denn so die großen News rund um den Kader herum? Ich glaube, wir kommen nicht so wirklich umhin, das Thema David Kownacki anzuschneiden, weil das war, glaube ich, jetzt in dieser ganzen Zeit wahrscheinlich das Größte, das Wichtigste, wenn man sich den Kader anschaut. David Kownacki und auch der Verein haben beide bekannt gegeben, dass David Kownacki seinen Vertrag bei der Fortuna nicht verlängern wird, sondern sich nach einem anderen Arbeitgeber umschauen wird und damit ab 2023, also ab Sommer 2023, eben nicht mehr für die Fortuna auflaufen wird. Hat euch erstmal der Zeitpunkt dieser Bekanntgabe überrascht?
Ich glaube nicht mal, es ist irgendwie logisch, dass es so jetzt eine Phase gibt, wo man vor der Transferperiode irgendwie klar machen will, was die Verträge zuzuschnüren quasi für die nächsten Jahre. Und eigentlich ist es für David Kownacki natürlich auch sinnvoll, dass er das relativ frühzeitig sagt, dass er dann dass die Leute anderer Vereine jetzt quasi sich nochmal Zeit haben, sich mit ihm zu beschäftigen die nächsten Monate. Bitter ist das. In Kownackis Geschichte im Verein passt es vielleicht auch irgendwo rein. Ja, stark angefangen, dann nicht stark nachgelassen, klingt so hart, weil er halt auch häufig verletzt war und so weiter und so fort. Und dann ist er sein Ende wieder mit einigen Hurra, zumindest die Hinrunde lässt es ja zu, dieses Fazit. Und in dem Moment ist er halt auch schon wieder weg. Aber ich kann ihm da jetzt auch keinen Vorwurf machen, weil hätte ich wahrscheinlich, wenn du da eine wirtschaftliche Entscheidung triffst, an seiner Stelle sein Berater auch so getroffen und dann sitzt halt so.
Moritz, wie siehst du das Ganze? Ist es bei dir auch so, dass du da relativ nüchtern draufblicken kannst? Oder ich meine, es ist jetzt auch immerhin so ein bisschen Zeit vergangen. Das ist insofern vielleicht irgendwie auch ganz clever gewesen, dass man das in so eine Phase ohne Spiele irgendwie hereinkommuniziert hat, dass da so der erste Ärger verfliegen konnte. Aber ich vermute, du warst wahrscheinlich, als diese Meldung erstmal rausgekommen ist, hattest du wahrscheinlich schon irgendwie auch zumindest kurz ein kleines Bauchkribbeln.
Ja, einerseits natürlich daran, was man damals an Ablöse für ihn bezahlt hat. Und dann ist es ja, ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf diese Folge nochmal so ganz kurz Zusammenfassungen von den Spielen angeguckt und die Tore der Fortuna der Hinrunde und sowas angeguckt. Und da hat es doch nochmal gestochen. Wir haben ja hier immer so eine Stimmung, dass wir nicht genau wissen hier oder uns nicht einig sind, sollte man David Kownacki vertrauen, dass er über längere Strecken weiterhin diese Leistung bringt oder ist er immer wieder kurz davor, in ein Loch zu fallen? Ist es jetzt sportlich eine totale Katastrophe für die Fortuna, dass er geht oder nicht? Also so sachlich kann ich diese Entscheidung total nachvollziehen, dass er jetzt hofft, einen besser dotierten Vertrag in einer höheren Spielklasse zu finden. Auf der anderen Seite hat er echt gute Spiele gemacht und es ist natürlich alles im Endeffekt ein bisschen bitter gelaufen. So, na, jetzt ist er irgendwie gerade wieder zurück und man ist wieder gewillt, an ihn zu glauben, weil er ja quasi vorgearbeitet hat und sich dieses Vertrauen wieder zurück erarbeitet hat. Ich weiß nicht, also ich, man hat irgendwie jetzt mit David Komnatski und Nana Ampoma die zwei teuersten Spiele der Vereinsgeschichte noch im Kader und der eine geht gratis und der andere geht hoffentlich. Und das ist irgendwie so ein, im Gesamtpaket ein bisschen bitter. Ansonsten freue ich mich sehr für David Komnatski. Und ich finde auch, dass diese Verkündung von der Entscheidung, gegebenenfalls auch der Fortuna, also neben dem, dass vorher vertraglich schon klar ist, was abgeht und die Fortuna nicht noch bis Mai versucht, David Komnatski zu halten, um dann im August einen weiteren Stürmer aus Wolfsburg verpflichten zu müssen, weil der Komnatski nicht bleibt. Ist es ja auch so, dass Komnatski jetzt um einen neuen Vertrag spielt in einer höheren Spielklasse. Das heißt, das muss schon auch funktionieren, diese Rückrunde für ihn. Und deswegen ja, kann es auch sein, dass das sportlich für dieses halbe Jahr für alle Parteien was Gutes ist und man jetzt einfach die Zeit hat, sich umzusehen und gegebenenfalls eben auch einen Großverdiener aus dem Kader dann entlässt. Mal gucken. Natürlich ist es schade, dass er nicht jetzt für die nächsten 5 Jahre Fortuna in die Europa League schießen kann, aber ja.
Aber ist nicht genau das irgendwie das ganz große Risiko jetzt, dass David Komnatski eventuell ab dem Moment, wo sein Vertrag mehr oder weniger in trockenen Tüchern ist, vielleicht irgendwie auch ein bisschen nachlässt und gerade in der letzten Saisonphase. Also ich meine, der Normalfall ist doch eigentlich, dass man jetzt halt im Februar, März da wahrscheinlich halt irgendwie also mehr oder weniger die Vorzeichen halt irgendwie stehen hat. So bis dahin, das ist wahrscheinlich irgendwie die Zeit, wo er sich irgendwie wirklich noch präsentieren muss, aber danach vielleicht sogar auch schon vorher, aber ich sage jetzt mal so, der Normalfall wäre ja irgendwie so ungefähr diese Zeit, dass man dann halt mehr oder weniger einen Vertrag oder zumindest einen Vorvertrag mit jetzt zum Beispiel einem Bundesligisten stehen hat. Und auch wenn es halt irgendwie später sein sollte, aber ich glaube, wir gehen alle nicht davon, wir gehen alle nicht davon aus, dass die Fortuna ja, glaube ich, jetzt total abfallen wird in der Rückrunde, aber es wird auch sehr, sehr schwierig sein, glaube ich, irgendwie bis zum Ende im Aufstiegskampf dabei zu bleiben. Aber wenn, dann werden ja wahrscheinlich die letzten Wochen absolut entscheidend sein. Und da könnte ich mir halt schon vorstellen, dass vielleicht dann David Komnatski nicht mehr den allerletzten Schritt geht, wenn er halt seinen Vertrag entweder mehr oder weniger in trockenen Tüchern hat oder halt einfach dann vielleicht auch doch, und das würde ich ihm jetzt eventuell doch leider ankreiden müssen, sich dann irgendwie auch nicht mehr verletzen will, weil das einfach, glaube ich, dann so kleine Nuancen im Kopf sind, dass man da irgendwie den allerletzten Schritt nicht mehr geht. Also ich würde mir absolut wünschen, dass es nicht so läuft, aber ich muss leider, wenn ich jetzt David Komnatski bewerte, das bewerten, was halt bisher passiert ist. Und das heißt, dass er halt 8 Halbserien bei der Fortuna, glaube ich, jetzt insgesamt gespielt hat, wirklich einen Riesenhaufen Geld gekostet hat. Und er hat genau eine Halbserie von diesen 8 das gezeigt, was man sich von ihm erwartet hat. Und genau das war die Halbserie, wo es für ihn um einen lukrativeren Vertrag geht. Und ich vermute ein bisschen, dass man das in der Rückrunde eben auch sehen wird, dass er jetzt auf jeden Fall am Anfang auch komplett fokussiert sein wird, aber vielleicht dann eben im Laufe der Rückrunde ein bisschen nachlassen wird. Also das ist das, was ich voraussage. David Komnatski wird auf jeden Fall ein schwächeres letztes Saisonviertel spielen, mindestens als die 3 Saisonviertel davor. Und ich glaube, wenn man sich anschaut, dass wie bisher die Saison der Fortuna gelaufen ist, dann muss man sich eben auch fragen, kann die Fortuna sich irgendwie leisten, dass David Komnatski auch nur einen kleinen Deut schlechter wird, weil ganz viel von dem, was in der Hinrunde gut gelaufen ist, hatte mit David Komnatski zu tun.
Also jetzt, wir machen hier jetzt ziemlich viel Kaffeesatzleserei. Ich würde halt tatsächlich Komnatski mal insofern in Schutz nehmen, dass ich mir schon vorstellen kann, dass er nicht mehr so performt wie in der Hinrunde, aber dann nicht, weil er nicht vollen Einsatz zeigt, sondern einfach, weil er vielleicht in der Hinrunde überperformt hat. Ich glaube schon, dass er bis zum Schluss den vollen Einsatz zeigen wird. Das einzige Problem, was aufkommen könnte, wäre, wenn wir in der Relegation gegen seinen zukünftigen Verein spielen sollten, um den Aufstieg in die erste Bundesliga. Ansonsten sehe ich da überhaupt gar kein Problem.
Hertha, oder wie?
Ja, ich sehe das auch so wie Tim.
Ja. Ja, da müsste man ja eigentlich jetzt schon fast sagen, das wäre jetzt ja eigentlich das mehr oder weniger das Best-Case-Szenario, oder? Also ich glaube, ja, zu dem Punkt kommen wir vielleicht irgendwie auch noch ein bisschen später, was wir uns denn von der Rückrunde überhaupt noch erwarten, was wir der Fortuna noch zutrauen. Aber ja, im Großen und Ganzen ja, wird es, glaube ich, so oder so auf jeden Fall ja, an Kovnatski hängen, der Fortuna noch zu helfen und zwar am besten so lange wie möglich. Und genau wie ihr eben auch schon angesprochen habt, es wird ihm auch selber zuträglich sein, wenn er da irgendwie noch ja, in der Rückrunde beweisen kann, dass das nicht nur eine Eintagsfliege gewesen ist, diese Leistung in der Hinrunde. Ja, da kommt auf jeden Fall auf Klaus Allofs eine große Aufgabe zu, wenn er für die nächste Saison David Kovnatski irgendwie wird ersetzen müssen. Es gibt da ja auch schon das ein oder andere Gerücht und ich bin sicher, die Fortuna kümmert sich darum, hat ihre Fühler schon ausgestreckt. Aber ja, auf Klaus Allofs kommt ja vor allen Dingen aber eben auch erstmal seine persönliche Zukunft insofern zu, dass er sich auch damit auseinandersetzen muss, ob er selber bei der Fortuna bleiben will oder nicht. Und da scheint es zu einer Entscheidung gekommen zu sein, nämlich, ja, wie verschiedene Medien berichten, hat wohl Klaus Allofs, dessen Vertrag ausläuft, dem Aufsichtsrat vor Antritt seines Urlaubs schon zugesagt, dass er seinen Vertrag zu verlängern gedenkt. Und anscheinend ist es von Seite des Aufsichtsrats, von Seite des Vereins ja auch gar keine Diskussion gewesen, dass man das genauso sieht, dass man mit Klaus Allofs gerne weiterhin zusammenarbeiten würde. Wenn die Medienberichte stimmen, wird Klaus Allofs damit zum bestverdiensten Menschen im Verein aufsteigen, was ich sehr interessant finde. Und bevor wir aber irgendwie erstmal zu diesem Punkt kommen, was denkt ihr denn generell überhaupt darüber, dass man sich entschieden hat, mit Klaus Allofs weiterzumachen? Tim, glaubst du, dass das die richtige Idee ist?
Ich wollte eigentlich die Frage nur mal kurz aufwerfen, welches Abzeichen Herr Allofs bei den Fans und Mitgliedern so bekommen würde. Seit wann ist er Fortuna-Mitglied? Seit immer. Also ich meine, es ist natürlich schon tatsächlich eine Person, die mit Fortuna einfach unglaublich stark verbunden ist. So wie im Prinzip eigentlich kaum jemand, der diesen Posten bekleiden könnte. Dass man jetzt ihm natürlich so viel Geld gibt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich ein bisschen schwer damit, seine Arbeit abschließend bewerten zu können. Ich weiß halt nicht, wie es gelaufen wäre oder wen man alles nicht bekommen hätte, nicht verpflichtend hätten können, ohne die Aura von Klaus Allofs. Aber ich sehe auch, dass man sehr viel von Spieler von Wolfsburg verpflichtet hat, was alles irgendwie so ein bisschen auf alte Seilschaften hindeutet. Und da würde ich sagen, könnte man sagen, ist man vielleicht mit jemand anders besser bedient. Aber ehrlich gesagt, ich tue mich unglaublich schwer, seine Arbeit abschließend zu bewerten, dass er Bestverdiener im Verein sein muss. Ich weiß es auch nicht, wie das bei anderen Vereinen ist, wer da Bestverdiener im Verein ist. Meistens ist es wahrscheinlich ein Spieler. Aber trotz allem ist es für mich eine ziemlich heikle Sache, da endgültige Bewertungen abzugeben. Ich habe keine Ahnung, wo Fortuna stände jetzt, wenn man ihn nicht verpflichtet hätte.
Die Überschrift Klaus Allofs unterschreibt für 3 Jahre und wird zum Spitzenverdiener bei Fortuna Düsseldorf. Das ist eine Überschrift aus den 70er Jahren. Ja, oder hätte eine daraus sein können und nicht unbedingt aus dem Jahr 2022.
Ja.
Ich finde das schon, also du hast halt von deinen alten Seilschaften gesprochen. Das ist ja etwas, was ich Klaus Allofs einfach unterstelle, ohne es zu wissen. Wir haben ja schon bei Schäfer darüber gesprochen, wie wichtig persönliche Netzwerke und Persönlichkeit in diesem Geschäft ist. Und ich glaube, Allofs hat ein Netzwerk, nur zu welchen Leuten und wie wichtig sind diese Leute noch in anderen Vereinen in der sportlichen Managementbereich? Ja, also was machen denn die Leute, die in seinem Telefonbuch sind jetzt? Sind die alle schon in Rente oder was machen die jetzt? Ja, sind die golfen mit Tönnies zusammen? Man weiß es nicht. Und das sind halt so die Fragen, die ich stelle. Und allein die Tatsache, dass man das nicht so gut sagen kann, was der da eigentlich gemacht hat und wie man das bewerten möchte, finde ich einen Indiz dafür, ihn nicht für 3 Jahre zum Spitzenverdiener zu machen. Also ich will den Stab nicht darüber sprechen, ob man nicht überhaupt mit ihm, also das, ich finde das nicht, ich kann das schlecht einschätzen, ob man sagt ja oder nein, also man sollte auch nicht mit ihm verlängern, das will ich gar nicht sagen, aber die Konditionen werfen da zumindest einige Fragen auf, wenn das so stimmt, was zu lesen war, aber dass das so dicht ist in der Medienberichterstattung, weist es schon so ein bisschen darauf hin.
Also ich finde, es gäbe genau ein Szenario, wo ich mir hätte vorstellen können, dass man mit Klaus Allofs für weniger Geld und für einen kürzeren Zeitraum halt irgendwie weiter verlängert, wenn man der Meinung ist, dass er halt viele Projekte angestoßen hat, die er noch zu Ende bringen kann, wenn man sehr auf diese Netzwerke halt irgendwie angewiesen sind und man der Meinung ist, dass das positive Netzwerke für die Fortuna sind, wenn man zu diesem Entschluss kommt und wenn man zu dem Entschluss kommt, dass man mit Klaus Allofs auf jeden Fall weiterarbeiten will und muss. Das ist was, was ich mit natürlich weniger Einblick eher nicht teile. Aber wenn man das denkt, dann würde das für mich eigentlich nur funktionieren in Zusammenarbeit mit jemandem, der halt eben auch externe Expertise reinbringt. Und ich will jetzt überhaupt nicht Christian Weber an dieser Stelle hier kritisieren. Es ist eigentlich eher derjenige in diesem Zweierkonstrukt, in den ich am meisten Hoffnung setze. Von den beiden. Aber wenn es eben völlig unumgänglich ist, dann hätte ich mir, glaube ich, auf dieser Position jemanden gewünscht, der irgendwie ein bisschen frischen Wind und ein bisschen modernes Denken, gerade, glaube ich, in dem Punkt Datenscouting reinbringt, weil das, glaube ich, der Punkt ist, wo die Fortuna so unglaublich weit hinter allen anderen Vereinen hinterherhinkt, gerade hinter den erfolgreichen Vereinen. Alles, was Allofs und Weber zu diesem Thema kommunizieren oder nicht kommunizieren, lässt einfach richtig tief blicken. Die Spieler, die man verpflichtet, lassen tief blicken. Ich glaube kaum, dass die Spieler, die man dann jeweils irgendwie immer verpflichtet, Spieler, die halt schon Champions League gespielt haben, die bei irgendwelchen Premierligisten unter Vertrag stehen, Spieler von Wolfsburg und nochmal Spieler von Wolfsburg, dass das die Spieler sind, die irgendwelches Datenscouting ausspuckt, auf jeden Fall nicht. Genau deswegen haben andere Vereine mit viel weniger Möglichkeiten finanziellen eben auch größere Erfolge. Das hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht. Und generell lässt einfach viel von der Arbeitsweise von Allofs irgendwie vermuten, dass da immer noch so gearbeitet wird wie vor 15, wie vor 20 Jahren und eben nicht mehr wie man halt im Jahr 2022 arbeiten sollte. Und ja, wenn man dann eben wirklich doch zu dieser Entscheidung kommt, dass man mit dem weiterarbeiten will und dass es irgendwie auch lange sein muss, dann frage ich mich wirklich, warum das dann für so viel Geld sein muss, weil ganz ehrlich, gegen wen verhandelt man denn da? Also ich glaube nicht, dass irgendein anderer Verein, ich würde jetzt mal sagen in Deutschland, aber vielleicht sogar auf der ganzen Welt, weil wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob Klaus Allofs sich vorstellen könnte, im Ausland zu arbeiten, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass irgendein anderer Verein Klaus Allofs der Fortuna abspenstig machen könnte. Es hat kein anderer Verein Interesse daran, dass Klaus, also kein anderer Verein mit den finanziellen Möglichkeiten, die die Fortuna hat, hat Interesse daran, dass Klaus Allofs für sie arbeitet. So. Und deswegen gibt man da einfach jemandem unglaublich viel Geld und unglaublich viel Macht, obwohl der eigentlich gar nicht in der besseren Verhandlungsposition ist. Außer man bezahlt halt irgendwie jemanden für seine Aura, für seine Persönlichkeit, für seine Kontakte für die Macht, die er halt schon in dem Verein angehäuft hat, aber nicht für die Arbeit, die er macht.
Ja, ich kann da so diesen letzten Punkt, den du gerade ansprichst, kann ich schon ein bisschen verstehen, wenn man halt vorher mit Röttgermann und Schäfer ja irgendwie dann da so ein bisschen, also so Leute, die mit dem Verein irgendwie nichts zu tun hatten oder so. Also ich kann schon verstehen, dass man ein bisschen was für die Aura auf den Vertrag drauflegt. Aber ansonsten schließe ich mich auf jeden Fall der Kritik an. Also erstens die Laufzeit für 3 Jahre, was finde ich schon auch lang. Und zweitens eben dieses Gehalt. Also ich verstehe das mit der Laufzeit, glaube ich auch, weil man jetzt irgendwie versuchen will, das versucht man ja seit Jahrzehnten jetzt mal was Längerfristiges aufzubauen und jetzt mal nachhaltig und so. Und sein erster großer Fehlschuss war ja Christian Preußer quasi, wo er sich dann hat eingestehen müssen. Jetzt hat er mit Daniel Thun ja jemanden geholt als Trainer, der ja bisher sehr gut funktioniert. Da sprechen wir vielleicht noch weiter drüber. Also auch das kann ich verstehen, aber ich finde dieses Signal, eben ihn da, wenn Kownacki geht, zum Spitzenverdiener im Verein zu machen, irgendwie hart. Also dafür, das sind sehr viele Vorschusslorbeeren nach kurzer Amtszeit bisher. Ich verstehe trotzdem, dass man ihn im Verein halten will und eher diese Schiene fährt. Die fährt man ja auch in den Ebenen darunter, dass man Leute da hat, die wirklich was mit Fortuna Düsseldorf anfangen können und die sich dann so die Erzählung ja dann auch alles für den Verein geben und
Ja, einen kleinen Punkt muss ich gerade noch machen. Du hast gesagt, im Augenblick wäre David Kownacki Spitzenverdiener im Verein. Hätte ich auch bis vor kurzem gedacht. In diesem Artikel, wo es um Klaus Allofs ging, stand allerdings, dass er das nicht ist. Es ist nämlich Daniel Ginczek. Und das ist eben, alleine das schon ist eigentlich der größte Punkt, der halt, ja, also das ist einfach nur ein kleines Beispiel, das halt gegen Klaus Allofs spricht, weil das einfach der absolute Paradespieler ist dafür, dass man halt jemanden, ja, jemand einen langfristigen Vertrag gegeben hat. Die langfristigen Verträge sind eh ein unglaubliches Problem.
Das
Das war
weiß ich
schon
nicht,
unter
da können wir drüber diskutieren.
das war unter Uwe Klein schon ein Problem, aber dass man halt Spieler, die nicht mehr jung und entwicklungsfähig ist, mit langfristigen Verträgen ausstattet für 3, für 4 Jahre, das macht, glaube ich, kein anderer Zweitligist und das ist ein großes Problem bei der Fortuna. Und gerade bei Ginczek sieht man es halt. Also ich meine, das ist an sich, könnte man ja diesen Vertrag sogar auch ein bisschen verteidigen, weil die Fortuna mit Daniel Ginczek wirklich sehr gut gespielt hat. Also ich glaube, jeder Zweitligatrainer hat in den Pressekonferenzen nach den Spielen immer gesagt, wie unglaublich schwer das ist, gegen Hennings und Ginczek zu spielen, wenn die vorne drin sind. Ich glaube, das ist nicht anders, wenn Ginczek und Kownacki vorne spielen. Aber man wusste halt, als man ihn geholt hat vorher, wie unglaublich verletzungsanfällig der ist. Man hat dann, als er da ist, also Daniel Thun hat dann ja auch mehr oder weniger das System komplett auf Ginczek umgestellt. So, das war die erfolgreichste Zeit der Fortuna eigentlich in der ganzen Ginczek-Zeit, in der ganzen Daniel Thun-Zeit, als Daniel Ginczek fit war. Da hat die Fortuna die besten Spiele gemacht. Und als er sich dann verletzt hat, hat die Fortuna extrem kämpfen müssen, erstmal irgendwie sich wieder ein bisschen umzustellen. Aber das war eben vorauszusehen. Es war, als Daniel Ginczek gekommen ist, war von vornherein klar, die Möglichkeit, dass er extrem lange ausfallen wird, ist sehr groß. Und genau das ist passiert. Und auch das ist einer von vielen Punkten, die sich halt Klaus Allofs anlasten muss.
Das ist doch mal ein guter Anlass, das zu nehmen und die Kategorie Hinrunde nach, ich weiß nicht, wie lange diese Aufnahme bisher ist, zu aufzumachen, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du nennst, Lou, und der uns, glaube ich, jetzt auch in der Hinrundenbilanz beschäftigen wird. Denn die Einschätzung, dass mit Daniel Ginczek als gesundem Spieler Platz 7 vielleicht etwas hinter sich gelassen worden wäre, teile ich nämlich auch.
Und dann, wie würden wir dann über Herrn Alofs jetzt reden?
Ja, das ist nämlich ein Punkt. Das ist der Gamble, den halt Alofs vielleicht auch gemacht hat. Ja, du holst halt einen Spieler, der halt eine gewisse Vorgeschichte hat, die man auch nur unter gewissen Bedingungen bekommt als Fortuna Düsseldorf, mit einem längeren Vertrag, nämlich 2,5 Jahre oder na, ja, die der unterschrieben hat, wo man ihm quasi sagt, okay, du verzichtest ein bisschen auf Gehalt bei Wolfsburg, kriegst dafür aber die Kohle halt länger gestreckt über die nächsten Jahre und vielleicht noch ein bisschen was drauf. Und er ist halt ein Spieler, wenn er spielt, das passte schon. Hat man nicht nur in allen Zahlen gesehen, aber ich fand das auch einen sehr auffälligen Unterschied. Ja, jetzt gehen wir in diese Hinrunde rein. Das ist jetzt eine große Hinrunde, 17 Spiele. Wie kriegen wir die jetzt organisiert gefasst?
Ja, erstmal möchte ich noch mal daran erinnern, wo wir die Fortuna vor der Saison alle so gesehen haben. Und da steht ja,
genau da, wo sie jetzt ist.
Ganz genau.
Das hätte eine gute Saison werden können. Ja. Aber da muss ich jetzt auch nochmal direkt eingreifen. Das war die Folge vor dem ersten Spieltag. Ne? Also von da an waren es halt noch 6 Wochen, bis halt der finale Kader stand. Und ich glaube, es war, glaube ich, zu dem Punkt, als wir aufgenommen haben, noch nicht vorauszusehen, wie sehr die Fortuna all in gehen würde in puncto auf den Aufstieg, dass man halt wirklich viele Spieler vom Status eines Hendricks, eines Karbovnik halt holt, auch eines Kujubavo. Das sind ja anscheinend alle Spieler, wo Klaus Allofs davon ausgegangen ist, dass, wenn sie einschlagen, das wirklich extreme Verstärkungen sein können und dementsprechend die Spieler auch diese Art Status haben und wahrscheinlich auch zumindest teilweise derart auch verdienen. Also die sollen ja alle jeweils Kaufoptionen so mehr oder weniger oder zumindest die beiden, die ausgeliehen sind, sollen halt Kaufoptionen in der Höhe von ungefähr 3 Millionen in ihren Verträgen haben. Bei Hendricks kann man ja auch davon ausgehen, den müsste man zwar nicht kaufen, aber weil sein Vertrag ausläuft, aber wenn er bleibt, würde man da, glaube ich, auch einen da wurde, glaube ich, auch schon gesagt, dass er, glaube ich, auch nur bleiben würde, wenn man aufsteigt, würde man da auch ein ganz anderes Gehalt irgendwie nochmal zahlen müssen, als man das wahrscheinlich jetzt eh schon tut. Also ich glaube, zu sehen, dass die Fortuna halt halt doch viel mehr um den Aufstieg spielen will, als man das halt Mitte Juli ahnen konnte oder als man das Mitte Juli auch vom Verein aus kommuniziert hat, das war damals einfach noch nicht so richtig vorauszusehen. Und ich glaube, auch deswegen haben wir die Fortuna eher in Richtung oberes Mittelfeld getippt. Also ich glaube, wenn wir die Folge halt irgendwie nochmal Ende oder sagen wir mal Anfang September gemacht hätten mit dem, es hätte eine gute Saison werden können und so weiter und so fort, hätte man da vielleicht irgendwie denselben Schluss gezogen, aber wir hätten das zumindest anders bewertet, weil ja, es war einfach Mitte Juli von uns aus Fansicht noch nicht so vorauszusehen, dass da halt wirklich so ein großer Schritt halt irgendwie unternommen wird, weil man unbedingt in die erste Liga will.
Ich habe die Fortuna auf 3 getippt, auch damals.
Oh, wow. Du wusstest schon. Also, ja, genau, und dann kann ich ja sagen, was ist danach noch passiert? Man hat halt Hendricks geholt für das zentrale Mittelfeld, wichtig, das war super wichtig, die Position belegt. Man hat Karbovnik geholt für die Außenverteidigerposition, auch das hatten wir dann in der Folge, die davor war, schon als offene Stelle, war offensichtlich, dass man da jemanden braucht und eben einen Außenstürmer. Ja? Und da hat man halt wieder gegambelt mit Kujubar. Also bei Jorrit Hendricks würde man sagen, das ist eine safe Nummer, da hat man ein bisschen profitiert von seiner Situation in Russland und so weiter und so fort. Bei Karbovnik auch schon ein bisschen weiter und man kann halt bei Karbovnik sagen müssen können, okay, man hat ein Setting als Außenverteidiger, ja, Gavori und Zimmermann, wenn die sich nicht verletzen, dann passt das schon. Bei Kujubar war halt klar, wenn das eine Position ist, wo es keinen Stammspieler gibt oder keine klare Option gibt und dass man den irgendwie brauchen würde in einer guten Form im Laufe dieser Hinrunde. Und das hat sich meines Erachtens auch bestätigt. Und deswegen gibt es ja auch die diversen Berichte darüber, dass man gerne auf der Außenstürmerposition nochmal nachlegen wollen würde. Ja, also das ist halt, man hat halt mit einem Gincheck, mit einem Bar, und vielleicht muss ein Verein wie Fortuna Düsseldorf auch ein bisschen gambeln, das gibt immer nicht nur die sichere Nummer, das ist vielleicht Teil dieser Vorgeschichte, dieser Transfervorgeschichte in den Sommer, in den Herbst hinein. Ja.
Ja, also ist die Aussage dann so ein bisschen, dass sich Herr Alofs beim Gamblen verzockt hat. Und deshalb wurde gerade so negativ über sämtliche Aspekte seiner Tätigkeit bei Fortuna hier geredet.
Ja, und ich glaube, das kann mich, ich, es gibt, das heißt verzockt. Es gibt, ich möchte euch zwei Statistiken, Zahlen vorlesen, die für mich so ein bisschen nicht alles beantworten, was die Spiele angeht, aber total viele Themen aufmachen. Ja, okay. Also es geht hier um die Feldspielerminuten, also die gespielten Minuten eines Feldspielers. Kastenmeier hat natürlich am meisten Minuten gespielt im Tor. Der Spieler mit den meisten Feldspielerminuten hat 1425 und der zweite 1215. Also zwei ganze Spiele noch mehr Unterschied zwischen diesen beiden Minuten. Und wer ist der Spieler mit den meisten Spielminuten, Feldspieler mit den meisten Spielminuten für Fortuna Düsseldorf?
Ja, sag's
uns. Und wie gesagt, nicht mal knapp, David Kownacki. Und ja, daraus ergeben sich quasi alle anderen Statistiken, weil David Kownacki quasi alles anführt. Ja? Laufdistanz, insgesamt Sprints, intensive Läufe, David Kownacki. Gewonnene Zweikämpfe, erster David Kownacki. Verrückt als Mittelstürmer. Ja, das hat bestimmt was auf der Spielweise zu tun. Es liegt aber auch daran, dass David Kownacki halt Spiele gemacht hat. Und die Nummer zwei in der Liste, das ist Tim Oberdorf, 1215 Minuten. Ja, ein Spieler, von dem man nämlich nicht gedacht hatte, dass der viele Spiele bekommt. Und das zeigt nämlich, wie verletzungsanfällig oder wie verletzt dieser Kader war. Ja, der Unterschied zwischen dem ersten Feldspieler und dem zweiten ist schon krass. Zwei Spiele Unterschied. Und dann, wer dieser zweite ist, nämlich ein Spieler, der halt viel ersetzen musste. Und das ist eben diese Geschichte dieser Hinrunde, ist eine Verletztengeschichte auch. Dieser Kader war halt massiv verletzt. 28 eingesetzte Spieler hat die Fortuna. Das ist Platz 1 in der zweiten Liga. Das gehört natürlich auch noch dazu, neben den Kritikpunkten, die man vielleicht auch vorher valide sagen können, dass es so richtig reingeknallt hat, kann man vielleicht auch nicht so voraussehen. Und kann ein Verein wie Fortuna Düsseldorf auch nicht auffangen in jedem Detail, würde ich jetzt mal sagen.
Ich finde, das ist wirklich auch ein super interessanter Punkt, weil das irgendwie auch, weil genau das so ein bisschen diese Trennlinie ist, wo man sich überlegen muss, wie bewertet man diese Hinrunde. Natürlich ist es immer blöd, wenn man Verletzungen als Ausrede nimmt, aber zumindest teilweise kann man das bei der Fortuna wirklich ins Feld führen, dass man sagen kann, wenn man eine, in Anführungszeichen, normale Verletzungshistorie in dieser Hinrunde gehabt hätte, würde die Fortuna mit Sicherheit ein bisschen besser dastehen. Auf der anderen Seite, wie viel von diesem Erfolg oder wie viel von diesem Ergebnis, das die Fortuna jetzt irgendwie bisher zu Buche gefahren hat, ist, hängt vor allen Dingen mit David Kownacki zusammen. So, und das ist da zum Beispiel irgendwie auch wirklich was sich halt irgendwie Klaus Allofs nicht ankreiden kann. Und wenn David Kownacki so gespielt hätte, wie er es die 3,5 Jahre davor gemacht hat, möchte ich eigentlich gar nicht wissen, wo die Fortuna am Ende dieser Hinrunde irgendwie bei rauskommt. Und und sollte man, wenn man jetzt irgendwie auch auf die Rückrunde schaut, sich einfach quasi auch erhoffen, dass der Kader jetzt Ruhe gehabt hat, um sich auszukurieren, dass man mit Sicherheit nicht nochmal so eine von Verletzungen geplagte Runde spielen wird. Das heißt, die Fortuna wird auf jeden Fall eigentlich ein bisschen besser sein dadurch. Oder muss man halt irgendwie vermuten, dass David Kownacki wahrscheinlich nicht noch so eine gute Rückrunde spielt und wird die Fortuna deswegen schlechter sein? Finde ich sehr schwer zu überlegen, ob sich das irgendwie die Waage hält oder ob ich da jetzt irgendwie eher optimistisch oder eher doch pessimistisch irgendwie in die Zukunft schauen soll.
Also mein Argument, also wie gesagt, ich finde diese beiden Zahlen oder diese Zahlen sagen halt viel aus. Sie sagt halt vor allem aus, dass David Kownacki halt sehr fit war und sehr viel gespielt hat, diese Hinrunde. Und ich glaube, das ist der Grund, warum er eben diese Leistung auch bringen konnte, weil er eben die Einsatzzeit hatte, weil er etwas hatte, was er die Jahre davor nicht hatte, nämlich kontinuierlich auf dem Platz stehen, kontinuierlich trainieren, kontinuierlich David Kownacki sein und nicht irgendwelche. Wir hatten ja auch schon Folgen, wo wir halt aufgezählt haben, was für absurde Verletzten und Krankengeschichten der hatte. Ja, also von wegen kam gerade aus der Verletzung wieder, die langwierig war und hat sofort Corona gekriegt und solche Geschichten. Und man sich dachte, ja, natürlich kriegt David Kownacki jetzt Corona, weil das passt halt zu seiner Verletzten-Geschichte hier bei diesem Verein. Und ich sehe, also wir vermischen jetzt hier quasi Hinrunden, Rückblick mit Ausblick. Ich sehe aber eher die Potenziale. Aber vielleicht können wir das halt nochmal drüber reden, weil ich finde es nämlich dann auch ganz spannend, was halt Daniel Thune aus diesem verletzten Kader herausgeholt hat mit 28 eingesetzten Spielern. Nämlich, wenn man die letzten beiden Spiele rausrechnet, was man eigentlich nicht kann, dann schon einiges, würde ich sagen. Also das war schon auch, das spricht sehr für den Trainer und das Trainerteam, dass man das so hinbekommt. Würde ich jetzt denken, vielleicht seht ihr das aber anders.
Ich sehe das ganz genauso wie du, weil also ich habe auch tatsächlich vorher nicht mit dem Platz 3 gerechnet und ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass man da noch froh sein kann, was aus dieser verletzten Misere gemacht wurde und dass man da auch möglicherweise durch diese verletzten Misere einen Konkurrenzkampf in einem Kader hat, den man sonst so niemals gehabt hätte, wenn mal alle fit sind zum Beginn der Rückrunde, weil einige näher rangerückt sind an die erste Mannschaft. Ich möchte das sehr gerne sehen, wie mit der einen punktuellen Verstärkung, ich glaube, mehr wird es nicht werden, dieser Kader in der Rückrunde performt. Ich sehe nur nicht, dass man diese Rückrunde noch wettmachen kann und glaube auch nicht daran, dass man nochmal in den Aufstiegskampf eingreift. Aber das war auch nie meine Erwartung. Und ja, bei dem bisherigen Verlauf der Saison muss man da sagen, dass der Trainerstab auf jeden Fall gute Arbeit geleistet hat, würde ich auch so sehen.
Ja, da würde ich zustimmen. Würde ich zustimmen. Also ich glaube auch, dass das Trainerteam auf jeden Fall wirklich ganz große Arbeit geleistet hat, muss man, glaube ich, insgesamt sagen. Das waren extrem schwierige Bedingungen. Dafür hat man wirklich viel aus diesem Kader rausgeholt. Und ich glaube aber, ja, wie gesagt, habe ich, glaube ich, jetzt irgendwie auch schon mehrfach in diesem Podcast und auch in verschiedenen Podcasts davor gesagt, das gilt für mich halt nicht für das Management und für die Kaderzusammenstellung. Nur exemplarisch würde ich da jetzt eigentlich gerne das Spiel gegen Sandhausen halt irgendwie herausheben, weil bis dahin hatte die Fortuna 3 Spiele gewonnen, 1 im Pokal und 2 in der Liga. Das war dann der 3. Spieltag, da stand die Fortuna halt wirklich ganz oben dabei. Das war, glaube ich, der Moment, wo wir wahrscheinlich alle am positivsten auf diese Saison geschaut haben. Und da hat die Fortuna dann in Sandhausen 1-0 verloren, was unter anderem da schon daran lag, dass man einen sehr dünnen Kader hatte, dass man einen extrem unausbalancierten Kader hatte, weil einfach noch die ganzen Neuverpflichtungen nicht getätigt worden waren, die dann noch im Laufe des August zusammen noch getätigt wurden. Und das hat eben damit zu tun, dass man einfach immer darauf setzt, den Kader sehr spät zusammenzustellen und teilweise sogar Lücken im Kader zu lassen, wie eben auf der Position des rechten Schienenspielers. Und falls ihr euch noch erinnert, es gab gar nicht mal großartige Verletzungssorgen zu diesem Zeitpunkt. Und trotzdem musste Christopher Peterson auf der 8 spielen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und das hat einfach dafür gesorgt, dass dieser unglaublich positive Drive, den man irgendwie hatte, verloren gegangen ist. Dass der Kader nicht so richtig stand, war einfach sehr, sehr schade, weil man ja einfach auf diese... Ja, weil es einfach in der zweiten Liga immer ein großes Faustpfand ist, auf diese Eingespieltheit zu setzen. Man hatte denselben Trainer wie in der Saison davor. Man hatte auch jetzt keinen krassen Umbruch von der letzten zu dieser Saison. Aber man hat einfach diesen unglaublich dünnen Kader zu Saisonanfang gehabt. Und das hat dafür gesorgt, dass die Fortuna nicht am Anfang schon halt genug Punkte hat sammeln zu können, um sich dann am Ende diese kleinen Schwächephasen wie jetzt am 16. und 17. Spieltag leisten zu können oder irgendwie auch mal zur Mitte der Runde, wo man dann doch irgendwie einige Spiele verloren hat. Ansonsten, glaube ich, könnten wir uns jetzt hier wirklich über ganz andere Sachen unterhalten und das ist eben einfach unglaublich schade.
Also ich möchte
Moritz, bei sorry, einer Sache unterbrochen.
Ja, macht gar nichts. Mit bei einer Sache, die du gerade gesagt hast, ein bisschen relativieren, weil man ja immerhin Jordi de Weijs, auch wenn es gedauert hat, und Ao Tanaka fest verpflichtet hat und das genau in dem Gedanken, der Trainer war letztes Jahr da, die Spieler waren letztes Jahr da. Da wurde schon auch versucht, und das ist ein Hochkaräter im Fortuna-Kader auch, und keine billigen Verpflichtungen und keine einfachen Verpflichtungen, da hat man das schon auch versucht. was dann generell die Transferstrategie der Fortuna angeht, kann man auch drüber streiten. Und zum Beispiel bei Kujuba ist es ja komplett schief gegangen, dass man im Prinzip auf dieser rechten Schienenspielerposition eine Planstelle im Prinzip unbesetzt gelassen hat. Würde ich auf jeden Fall auch unterstreichen. Jetzt haben wir aber schon auch viel über Management geredet. Es wurde aber auch von meinen Vorrednern schon darüber gesprochen, dass es eigentlich alles in allem, was Trainer und auch die zur Verfügung stehende Mannschaft da rausgeholt hat, war gar nicht so schlecht. Und dem möchte ich mich auch unbedingt anschließen. Und auch nochmal so im Rückblick auf diese Hinrunde auch nochmal sagen, dass es auch sehr viele Spiele gab, wo man eindeutig die überlegene Mannschaft war und diese Spiele nicht gewonnen hat, aus verschiedenen Gründen, wo man sagen muss, Fortuna hat nicht besonders viele, besonders schlechte Spiele gemacht in dieser Saison. Und da muss man einfach sagen, das haben die hinbekommen, obwohl Woche für Woche immer wieder völlig verschiedene Leute auf dem Trainingsplatz stehen, Woche für Woche immer wieder völlig verschiedene Leute auf dem Spielfeld stehen. Trotzdem, also auch wenn es natürlich zwischendurch auch mal Fahrt war und uns irgendwie der Offensivplan mal gefehlt hat oder ein rechter Außenläufer uns gefehlt hat, da geht es ja wieder eher um Personal, finde ich das schon beachtlich, dass man eigentlich sagen kann, Fortuna hat nicht viele schlechte Spiele gemacht in dieser ganzen Saison, obwohl die Bedingungen dafür mit 28 eingesetzten Spielern ja eigentlich hervorragend sind, dass du da jedes Mal eine Mannschaft hast, die überhaupt nicht weiß, wer läuft jetzt nach links und wer läuft nach rechts und wohin passe ich dann den Ball oder dribbel ich an oder wie auch immer. Deswegen, um jetzt wieder auf die Vorschau zu kommen, bin ich eigentlich verhalten optimistisch, dass wenn es ein bisschen weniger schlimme Verletzungen gibt, wir auch am Ende einen noch besseren Tabellenplatz der Fortuna haben werden als den aktuellen.
Ich habe noch eine Statistik für euch. Und zwar in der Tabelle Punkte nach einem Rückstand ist Fortuna tief im Abstiegskampf. Was auch damit zusammenhängen kann, und ich würde es einfach mal so sagen, dass das der Grund ist, dass man halt durch die Verletzung auch oft, wenn man dann mal Rückstand war, auch nicht entscheidend von der Bank vielleicht noch nachlegen konnte. Und tatsächlich, vielleicht müssen wir darüber auch sprechen, Ruven Hennings nicht die beste Hinrunde gespielt hat. Und damit ist halt eine große Hoffnung bei mir noch ein bisschen auch verbunden, dass Ruven Hennings zumindest so eine Halbform in der Rückrunde nochmal zurückfindet und auch nochmal das eine oder andere entscheidende Tor macht. Es ist auf jeden Fall interessant, dass man, wenn man in Führung war, dann auch meistens die Spiele über die Zeit gebracht hat oder zumindest nicht mehr verloren hat. Ausnahme das letzte Spiel gegen Kaiserslautern.
Ruven Hennings ist tatsächlich der einzige Spieler, der über 600 Spielminuten gemacht hat, dessen Torstatistik, während er auf dem Spiel steht, negativ ist. Also wenn Ruven Hennings auf dem Platz steht, kassiert die Fortuna mehr Tore, als sie macht. Daraus kann man jetzt machen, was man will, aber es unterstreicht nochmal die Fragezeichen hinter der Hinrunde von Ruven Hennings, wo man sagen muss, vielleicht nach all den Jahren, wo er gefühlt schon über 30 ist, ist es vielleicht doch jetzt die Zeit und das Alter, das man hier sieht. Vielleicht auch diese Rolle, dass er selber nicht wusste, was er für eine Rolle einnehmen würde, die Erwartung, die er an die Saison hatte. Mit Daniel Ginczek hatte man irgendwie einen starken Konkurrenten. Es gibt den jungen Iowa. Und mit Kovnatski eben den Leistungsträger in der Offensive, dass das vielleicht auch einfach eine Kopfsache ist, weil Ruven Hennings halt lange wusste, also wenn er nichts gebacken kriegt, dann kriegt der Verein nichts gebacken. Und dass das eine Rolle damit spielt, dass er jetzt eben nicht mehr den Punch hat, den er manchmal noch aufzeigen hat lassen, ja, das Tor gegen St. Pauli zum Beispiel, aber Ja, die Rufen-Hennings-Frage ist tatsächlich eher gegen ihn ausgefallen in dieser Hinrunde. Ja, das stimmt leider.
Also keine, kein Rückblick auf diese Hinrunde der Fortuna ohne diese Worte zu Rufen Hennings, ja.
Ja, ich glaube, wenn wir, wenn wir dann schon mal so ein bisschen auf die Rückrunde schauen wollen, ich glaube, ganz viel wird einfach davon abhängen, was auf der Innenverteidigerposition passieren wird. Natürlich neben der Position im Sturm, da haben wir jetzt, glaube ich, schon relativ viel drüber geredet. Aber ja, man muss einfach, also ich glaube, das ist eine der allerspannendsten Fragen, weil was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, obwohl wir das Trainerteam schon so viel gelobt haben, dass die Fortuna ja eigentlich ja den Großteil der Saison oder zumindest große Teile der Saison mit dem Innenverteidigerpärchen 3 und 4 gespielt hat und dass die ihre Sache wirklich auch extrem gut gemacht haben. Und ja, was und was halt irgendwie weiter wichtig sein wird, ist, glaube ich, dass man ja weiter so heimstark bleibt, wie man das bisher in der Tune-Zeit gewesen ist. Also ich glaube, wenn man sich noch irgendwelche Chancen auf einen Aufstiegskampf ausrechnen will, dann wird das nur gehen, indem man in der Rückrunde, wo man zum Glück auch mehr Heimspiele hat als Auswärtsspiele, wenn man halt da einfach weiter zuverlässig bleibt und seine Heimspiele gewinnt. Also ich glaube, man könnte ja fast schon polemisch sagen, wenn man jetzt das erste Spiel am 27. Zum Rückrundenausstieg gegen Magdeburg zu Hause nicht gewinnt, dann ist es das aber das erste von vielen Malen endgültig gewesen mit dem Aufstieg. Und was ja wahrscheinlich am allerwichtigsten sein wird, ist, dass man endlich auch mal anfängt, gegen direkte Konkurrenten zu gewinnen. Von den 6 Mannschaften, die vor der Fortuna stehen, hat man die direkten Duelle alle verloren, bis auf gegen den Tabellensechsten gegen Paderborn. Und auch dieses Spiel war ein Spiel, das hätte in alle Richtungen ausgehen können. Also das ist auch kein Spiel gewesen, wo man gesagt hätte, okay, das hat man überzeugend und verdient gewonnen. Das könnte man durchaus auch als glücklich ansehen. Und alle anderen Spiele hat man eben verloren. Davon sind aber auch bis auf das Kaiserslautern-Spiel, das wirklich ganz besondere Umstände hatte. Also gerade, glaube ich, wenn wir auf die Kraftfrage am Ende einer langen und kräftezehrenden Hinrunde zu sprechen kommen, sind halt eben alle diese Spiele auch auswärts gewesen. So. Und da hat die Fortuna eben dieses große Faustpfand, dass alle diese Spiele in der Rückrunde zu Hause sein werden. Und wenn man die siegreich gestalten kann, dann geht da vielleicht wirklich noch was nach oben. Aber es bleibt halt eben nicht umhin, dass wir uns jetzt erstmal nur mit der Vergangenheit beschäftigen können. Und da muss man sagen, die Fortuna hat in diesen direkten Duellen einfach eine Schwäche gezeigt, nämlich diese Spiele alle verloren.
Ja, nicht mal unentschieden, sondern alle verloren. Ja, und ich glaube, dass... Wie würdet ihr eigentlich, wenn ich euch frage, was ist die Spielweise von Fortuna Düsseldorf? Also das ist jetzt so eine, wenn man bei einem anderen Podcast eingeladen wird, ja, also sagen wir zum Braunschweig-Podcast, und dann wird es eine gängige Frage, na, wie spielt denn die Fortuna? Und dann steht man da und denkt sich, letzte Saison ist die einfachste Frage von allen gewesen, nämlich, ne, alles geht über außen, alles mit Flanken und so weiter und so fort, ja, das ist mittlerweile nicht mehr so eindeutig, auch wenn man eben diese Außenspieler nicht mehr hat. Trotzdem hat man diesen rechtslastigen Fokus immer noch. Ich glaube, ein Großteil geht immer noch über rechts, was auch nochmal Fragen nach Nicola Gavory aufwirft, die hätte man stellen können. Oder nach Peterson, der irgendwie sehr streakig war, also mal gute Phasen hatte, mal eher schwierige Phasen in dieser Saison. Was ist, diese Frage stelle ich euch jetzt, wie spielt die Fortuna Düsseldorf? Was ist die Spielweise unter Daniel Thune?
Also ich würde sagen, die Spielweise ist im Spiel nach vorne auf jeden Fall häufig über Steil-Klatsch-Kombinationen, vor allen Dingen dann, wenn alle fit sind. Klammer auf, Daniel Ginczek, Ausrufezeichen, Klammer zu. Wenn der nicht fit ist, dann versucht man das halt schon auch häufig über Kownacki, also einfach über dass man da halt irgendwie schnell das Mittelfeld überbrückt, aber eben auch nicht immer. So, das ist einfach nur ein Spielmittel, das man häufig benutzt. Das benutzt man aber nicht immer. Und ich glaube, ja, wenn ich jetzt wirklich überlegen muss, was ist die Spielweise der Fortuna, was ist die Stärke der Fortuna, dann ist es vor allen Dingen Gegneranpassung. Also ich habe das Gefühl, dass die Fortuna sich stärker als vielleicht andere Mannschaften dass man sich halt am jeweiligen Gegner halt orientiert, dass man das eben auch, aber eben auch sehr gut macht. Und das eigentlich ja auch seit dem ersten Moment der Amtszeit von Daniel Thun, das einfach ein ganz starkes Stilmittel ist, dass man sich halt am Gegner orientiert und dass man eben nicht den einen Punkt hat, wie man halt selber ein Spiel durchdrücken will, sondern dass man versucht, die Stärken des Gegners, erst die Stärken des Gegners zu neutralisieren und dann zu schauen, wie man mit den eigenen starken Einzelspielern am besten das attackieren kann, was der jeweilige Gegner anbietet. Und deswegen ändert sich halt eben auch die Spielweise der Fortuna von Spiel zu Spiel. Mal ist man mehr auf Konter ausgerichtet, mal versucht man es doch mehr übers Positionsspiel, übers Ballbesitz. Spiel. Ich finde, das sieht man halt irgendwie auch daran, dass man viele verschiedene Systeme auch gespielt hat jetzt in der Hinrunde. Das liegt natürlich teilweise auch an der Verletzten-Miserie, das liegt aber auch daran, und das sieht man, glaube ich, auch an der letzten Saison, weil da Thun auch schon viel durchgewechselt hat, dass Thun das einfach gerne macht, dass er da durchwechselt. Die Fortuna hat mit 7 verschiedenen Systemen die Spiele begonnen. Natürlich hat man auch mehrfach dann innerhalb der Spiele umgestellt, aber dass man in 17 Spielen 7 verschiedene Startsysteme hat, das ist auf jeden Fall im Liga-Vergleich auch eher unüblich. Also da ist man auf jeden Fall eher oben mit dabei.
Ich ist ja das Einstellen auf den Gegner eben doch auch mit dieser verletzten Misere mehr verknüpft im Sinne des, wir gucken jetzt mal, wen haben wir diese Woche und wie können wir jetzt mit den Jungs gegen das kommende Team gut bestehen, statt wir haben jetzt hier unser eingespieltes Team mit den krassen Mechanismen und unserer Spielphilosophie. Das ja, ist vielleicht so eine Abwägung von beidem. Was haben wir eintrainiert und wen haben wir dafür zur Verfügung und wie stellen wir uns dann auf den Gegner ein? Vielleicht ist das so eine Abwägung von beidem.
Also tatsächlich glaube ich, dass zumindest der flache Pass in den und die flache Lösung, um in den Strafraum zu kommen, ist auf jeden Fall, hat sich deutlich erhöht im Gegensatz zu früher. Das liegt auch natürlich
daran. Du bist nicht mehr Flankenmeister, ja.
Genau,
das liegt auch daran, Platz 6.
Dass man jetzt nicht mehr diesen Zielspieler nur noch guckt, dass Ruben Hennings irgendwie an den Ball kommt und dann passt das schon. Und ich glaube auch, dass das durchaus eigentlich so ist, wie Thun mit einer eingespielten Mannschaft dann spielen lassen will. Also Schnittstellenbälle, steil und unterschiedliche Spieler, die hinter Kownacki positioniert sind, steil zu schicken, durchaus auch mit einer Weiterleitung über Kownacki. Dass das aber einfach nie so richtig eingespielt werden konnte, weil sich nie eine Stammelf gebildet hat, weil durchaus diese steilen und weiten Bälle auch, glaube ich, von Thun aus der Abwehr vorgesehen sind, durch die Innenverteidigung. Und es wäre irgendwie mal ganz cool, wenn jetzt in der Vorbereitung man einen Monat hätte, wo sich die Mannschaft mal ohne Verletzung einspielen kann und es dann vielleicht sowas wie eine Startelf mal ein paar Monate gibt. Und dann kann man das vielleicht besser noch sehen. Aber das sind meine Vermutungen.
Ich finde diese
bemerkenswert. Wie sehr Florian Kastenmeier ins Spiel mit eingebunden ist, ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Faktor. Wir haben auch schon viel drüber geredet, würde ich aber auf jeden Fall nochmal unterstreichen wollen, dass der natürlich auch dafür sorgt, dass zum Beispiel die Außenverteidiger dann höher stehen können, weil er eine dritte Anspielstation ist neben den beiden Innenverteidigern, um sich zum Beispiel aus einem Pressing zu befreien oder so. Und das finde ich schon auch noch einen sehr wichtigen Aspekt. Und der war ja quasi durchgängig auch da.
Und hat auch dazu einen großen Beitrag geleistet, dass diese Hinrunde noch in Sichtweite, sage ich mal, zu den Aufstiegsplätzen beendet werden konnte. Also
ich glaube, wir hatten schon mal kontroversere oder größere Fragenzeichen hinter der Florian Kastenmeier-Torwartposition als diese Hinrunde. Ist klar, es gab diese sehr scharf geführte Diskussion, was war das, nach dem Fürth-Spiel, oder ich weiß es nicht mehr genau, wo ihm quasi vorgeworfen würde, er sei ja so ein Hampelmann und da hinten, naja, das haben wir damals ja schon zurückgewiesen, aber ich glaube insgesamt über die 17 Spiele der Hinrunde eine wirklich gute, vielleicht sogar sehr gute Leistung und eben, was Moritz sagt, diese spielerischen Elemente, das sieht man nicht bei vielen Zweitligatorhütern und die hat er zweifelsohne, auch wenn es vielleicht mal schief geht, aber ich finde, das ist ein Faktor, den man gut einrechnen lassen kann.
Ja, und ich glaube, das ist echt ein unglaublich wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast, Moritz, weil, glaube ich, man könnte eigentlich fast sagen, dass Kastenmeiers Rolle ja auch jetzt innerhalb dieser Hinrunde noch wichtiger geworden ist, als sie ohnehin war. Und man hat so ein bisschen ja auch diesen Faktor Daniel Ginczek damit versucht zu ersetzen. Also dadurch, dass man eben nicht mehr diesen weiten Ball auf Ginczek spielen konnte, ist man ja einfach immer mehr dazu übergegangen, zwischen vielleicht dem einen defensiven Mittelfeldspieler, ob das jetzt Tanaka war, ob das mal Hendricks war oder ob das Sobotka war, der sich zurückfallen lässt, den Innenverteidigern und den Außenverteidigern den Ball so ein bisschen hin und her laufen zu lassen, wenn man nicht eh schon früh attackiert wurde, bis man dann früh attackiert wurde, dass man halt quasi den Gegner so ein bisschen zum Pressing rausgelockt hat und dann den Ball irgendwann auf Kastenmeier gegeben hat, zurückgelegt hat, wenn der Gegner gepresst hat, der dann den Ball zur Mittellinie meistens auf einen offenen Außenspieler geschlagen hat mit einer unglaublichen Präzision und damit war man dann an der Mittellinie, hatte das bisschen Raum, konnte man und dadurch konnte man dann halt meistens, indem man dann wieder einen defensiven Mittelfeldspieler eingebunden hat, den Ball zur Mitte geben und dann eben nach vorne in die Spitze spielen, hatte dann eben das Momentum mit den nachrückenden Spielern und konnte dadurch dann die Angriffe einleiten. Also seit Ginczek nicht mehr da ist, finde ich, die Rolle von Kastenmeier eigentlich noch mal wichtiger geworden in der Spielauslösung.
Ja, und du hast am Anfang gesagt, quasi diese ersten Spiele seien so ein bisschen die glücklichste Phase der Hinrunde gewesen. Das würde ich ja gar nicht sagen. Das war eher dann die Phase am Ende vor dem unglücklich verlorenen Hannover-Spiel, wo man 4 Spiele in Folge gewonnen hat. Und da eben den X-Faktor Michal Karbovnik kennenlernen durfte, oder der Gegner durfte ihn kennenlernen, der eben auch nochmal ganz viel verändert hat, der irgendwie Dinge gemacht hat, die kein anderer kann, seine Läufe total wichtig waren, seine Dynamik, die er reingebracht hat, sehr wichtig waren. Da kann man jetzt überlegen, was passiert in der Rückrunde, wird der Gegner, wenn er auf dem Spielfeld steht, sich darauf einstellen oder setzt Tune ihn quasi nochmal variabler ein, ja, als Linksverteidiger, als Rechtsverteidiger, als defensiver Mittelfeldspieler, Moritz schüttelt mit dem Kopf, aber das sind alles Dinge, die eben noch spannend sind und die eben auch ein Teil dieser Hinrundengeschichte sind. Das ist nämlich auch eine Geschichte von Michal Karbovnik am Ende gewesen.
Ja, voll. Ich habe es mir auch irgendwann aufgeschrieben. Das war die Entdeckung von oder die Erscheinung von Michal Karbovnik. Ich würde ihn ungern als defensiven Mittelfeldspieler nochmal sehen.
Ja, ich glaube ja auch, dass Jorrit Hendricks da eine größere Rolle spielen wird. Auf den hoffe ich ja auch so ein bisschen. Wisst ihr, wer? Ja. Ich habe mir ja so in Statistiken eingelesen und so. Und aus denen kann man ja irgendwie vielleicht nichts rauslesen oder alles, wenn man möchte. Wisst ihr, wer mein Herzblattspieler der Hinrunde ist? Einfach nur von seinen statistischen Werten und von wegen, Überraschungsmomente. Felix Klaus. Weil der hat viel häufiger gespielt, als ich das in Erinnerung habe. Der hat nur 12 Startelf-Einsätze. Ich dachte, wo kommt denn der auf einmal her? Und der hat irgendwie so völlig überraschende, das ist halt eigentlich nicht überraschende, Zweikampf- und Einsatzstatistiken. Also wir haben ja immer gesagt, dass er irgendwie unglücklich agiert und vielleicht, naja, irgendwie offensiv vielleicht nicht den Punch bringt, den Abschluss ist schwierig und so weiter und so fort, aber dass sein Einsatz immer stimmt und das kann man tatsächlich in seinen Statistiken nachlesen. Also gewonnene Zweikämpfe, die viertmeisten hinter Kowalski, Clara Oberdorf, liegt auch daran, dass er eben häufiger gespielt hat, was ich nicht gedacht hätte. Und richtig verrückt, Tackling mit Balleroberung, eine Statistik, wo die Fortuna insgesamt relativ scheiße ist, also wenn man tackelt den Gegner und erobert den eigenen Ball, da ist man insgesamt letzter zusammen mit Sandhausen. Aber die meisten Tackling mit Balleroberung hat, richtig, Felix Klaus. Auch verrückt. Also der hat irgendwie merkwürdige Ausschläge in dieser Statistik. Das hat mich so überrascht und das wollte ich euch jetzt hier nochmal mitgeben.
Aber ich denke, der hat auch merkwürdige Ausschläge in der Erwähnung in unseren Podcasts. Also ich kann mich erinnern, dass wir in der Hinrunde auch sehr häufig mal positiv, was für uns eher unüblich bei Felix Klaus war, über Felix Klaus geredet haben.
Ja, und dann aber auch sehr negativ.
Ja, richtig.
Also, ne? Ja, genau. Ja, das so, ja, die Amplitude ist. Ja, richtig. Ja. Es gibt keine Mitte. Ja.
Nein.
Ja, gibt es noch irgendwelche Punkte, die ihr zu der Runde habt? Oder wollen wir wirklich jetzt anfangen, ein bisschen vorauszuschauen, was wir jetzt ja eh schon irgendwie leicht in Ansätzen immer so ein bisschen gemacht haben?
Ich habe noch eine interessante Sache gesehen, wenn man nur die erste halbe Stunde, ich mag ja solche Tabellen, das sind immer so Spielereien, wenn man nur die erste halbe Stunde jedes Spiels werten würde, wäre Fortuna übrigens Zweiter in der Tabelle.
Das stimmt, das spricht dafür, dass der Trainer die Mannschaft gut einstellt. Behaupte ich jetzt. Man geht richtig aus der Kabine.
Oder dass das eine Kraftfrage ist. Also da sind wir jetzt auch wieder an dem Punkt, wo man wieder sehr viel und alles oder gar nichts in irgendwelche Statistiken hineinlesen kann.
Man kann nicht nachlegen von der Bank.
In der ersten Halbzeit.
Aber halt auch in der zweiten Halbzeit. Da kommen ja noch ein paar Minuten hinten drauf.
Ja, den verschiedenen Takes dazu sind keine Grenzen gesetzt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr für Takes habt, wenn wir darüber sprechen, was wir uns denn für Fortuna in der Rückrunde noch erwarten. Tim hat es ja schon so ein kleines bisschen preisgegeben. Tim, vielleicht willst du das irgendwie auch nochmal länger ausführen. Du erwartest nicht, dass die Fortuna nochmal wirklich in den Aufstiegskampf eingreifen kann.
Nein, also ich meine, du hast tatsächlich recht. Man kann sich so ein bisschen Hoffnung daraus schöpfen, aus den Verteilungen von Heimrecht gegen die direkten Konkurrenten, dass da noch so einiges möglich sein wird. Aber ich gehe leider davon aus, dass man ab und an wie aus dem Nichts nach einer Serie, in der man Hoffnung geschöpft hat, da möchte ich ganz nah mich sehen, auch bei Jan. Ich fand den positivsten Moment in der Saison vor dem Abschluss der englischen Woche, den ich dann gar nicht gesehen habe, weil ich wirklich dachte, oh, es läuft gerade nach dem St. Pauli-Spiel und jetzt noch möglichst viele Punkte einsammeln bis zur Winterpause und man ist in einer guten Situation. Und dann kamen die zwei Niederlagen. Und ich glaube tatsächlich, dass so zwischendrin man mal wieder so eine kleine Serien haben wird und gerade wenn man dann wieder in Tuchfühlung nach oben gerät, wird man wie aus dem Nichts heraus irgendein Spiel, was wir schon als gewonnen abhaken, verlieren. Und deshalb glaube ich halt tatsächlich nicht, dass man am Ende noch um den Aufstieg mitspielen wird.
Ich glaube das schon und Moritz glaubt das sowieso. Einfach, weil ich diese Kranken- und Verletzten-Statistik so stark bewerte in der Hinrunde. Und ich glaube, dass wenn man gewisse Spieler zurückbekommt, ein stärkeres Gerüst bekommt, ich setze, wie habe ich schon gesagt, viel auf Jorrit Henricks. Ich hoffe, dass Daniel Ginczek noch ein Faktor sein kann in der Rückrunde. Weiß ich nicht genau, ob der, ich habe jetzt nicht genau nachgeschaut, ob er jetzt einsteigen kann ab im neuen Jahr wieder ins Training und keine Ahnung was. Aber dass ich glaube daran, eben weil Daniel Thune quasi aus dieser ramponierten Truppe so viel rausgeholt hat, dass noch was gehen kann. Ein Faktor, den würde ich noch benennen wollen, über den man vielleicht reden muss, die klarer Gerüchte, ist das vielleicht ein Faktor, über den man auch auf die Hinrunde schauen muss, dass 1.05 ihn eventuell verpflichten möchte und so warm zu lesen, dass es Einschätzungen gibt, zumindest in der Rheinischen Post, dass er auch ersetzbar sei und eben nicht mehr vielleicht auch nicht die entscheidende Rolle bei der Fortuna spielt im Hinblick auf Spieler, die zurückkommen oder nochmal stärker eine Rolle spielen wie De Weijs, Hoffmann und so weiter.
Ja, das sind verschiedene Aspekte, glaube ich, die diese Clara-Geschichte halt irgendwie aufmacht. Zum einen hat man, glaube ich, relativ klar innerhalb der Vereinsführung dass man nur, wenn man nochmal Spieler von der Gehaltsliste bekommt, jetzt im Winter noch neue Spieler verpflichten kann, vor allen Dingen aber ja, wenn es nicht um eine Leihe geht. So, und man hat ja eine klare Position ausgemacht, die man noch verstärken will. Um was anderes geht es eigentlich gar nicht besonders jetzt, glaube ich, in diesem Winter. Es geht vor allen Dingen um die Position eines rechten Schienenspielers. Da hat die Fortuna sehr wenig Optionen, vor allen Dingen sehr, sehr wenige Optionen auf dem Niveau, das man sich vorstellt. Man hat aber sehr viele Flügelspieler im Kader, die aber ja mehr oder weniger gar keine Einsatzminuten bekommen. Und ja, da ist natürlich vor allen Dingen die Rede von Nana Ampoma und von Kutschuba. Bei beiden wäre man extrem glücklich, wenn man die jetzt im Winter schon von der Gehaltsliste bekommen würde. Man würde sehr gerne bei Kutschuba die Leihe mit Watford beenden. Die Möglichkeit dazu ist wohl gegeben, aber ist, glaube ich, eher gering. Und das Gleiche gilt, glaube ich, bei Nana Ampoma. Da wäre man auch sehr froh, wenn man sich das halbe Jahr hohe Gehalt irgendwie noch sparen könnte. Ist, glaube ich, aber auch eher unwahrscheinlich, dass Ampoma es schafft, irgendwie einen neuen Verein zu finden jetzt im Winter. Bestimmt versucht der Berater da irgendwie auch einiges, weil ich glaube, auch jetzt im Sommer wird es ja bestimmt nicht einfacher, da halt irgendwie einen neuen Verein zu finden. Aber ich glaube, auch da kann man eigentlich eher nicht damit rechnen, dass die Fortuna das schaffen wird. Und da man anscheinend mal wieder im Winter einen mehrjährigen Vertrag abschließen will, also es klang so, als ob die Präferenz der Fortuna ganz klar ist, auf der rechten Schienenspielerposition nicht zu leihen, sondern zu kaufen. Das hat ja in der Vergangenheit im Winter immer schon hervorragend funktioniert. Ja, möchte man das halt schaffen, und da wurde dann diese Option irgendwie ins Spiel gebracht, dass man halt anders Gelder akquiriert, und es wäre eben ein Verkauf von Clara, mit dem sich Mainz 05 und bestimmt nicht nur Mainz 05 beschäftigt. Glücklicherweise hat der noch relativ lange Vertrag, also das heißt, es würde schon eine gute Ablöse fällig werden. Man könnte es vielleicht auch aus der Sicht von Clara ganz gut verstehen, dass er sich da mit einem Wechsel beschäftigt, da ja, es ja eventuell schon sein könnte, dass man nicht mit ihm als Stammspieler in der Rückrunde plant, weil es eben einfach zwei Spieler gibt mit Jordi de Weijs und André Hoffmann, die zumindest vom Status her, nicht von der Leistung in der Hinrunde, ihm vorgezogen werden. Und ja, die Fortuna ist da wirklich auch in einer relativ schwierigen Situation, oder eben Daniel Thun, da Clara ja eigentlich derjenige gewesen ist, der die Fortuna in dieser Hinrunde auf der Innenverteidigerposition absolut getragen hat, der auch viel dafür gesorgt hat, glaube ich, mit seiner Präsenz, dass Tim Oberdorf da so gute Leistungen hat zeigen können, weil Clara sich da jetzt wirklich als Abwehrchef stabilisiert hat. Aber wenn halt eben Hoffmann nach seiner längeren Verletzung jetzt zurückkommt, ich meine, der ist immerhin der Kapitän, den wird man nicht unbedingt auf die Bank setzen. Und ja, bei Jordi de Weijs genau das gleiche Problem eigentlich. Man hat ihn gerade mit einem 4-Jahres-Vertrag ausgestattet. Man hat sehr, sehr große Hoffnungen in diese Personalie gesetzt. Wenn er allerdings so spielt, wie er das in den Spielen in der Hinrunde gemacht hat, dann sehe ich ganz klar vor Jordi de Weijs im Augenblick. Ob Daniel Thun das auch so sieht, ob er das bei der Länge des Vertrages ja überhaupt so sehen darf, ist halt wieder eine ganz andere Frage.
Schweigen, weil keine Meinung zu Chris Clara. Bitter. Ich finde halt irgendwie diese Debatte, man kann auf ihn verzichten, das wertschätzt, wie du das schon gesagt hast, seine Leistung in der Hinrunde halt zu wenig. Außerdem ist er halt noch ein junger, entwicklungsfähiger Spieler, und das ist vielleicht bei Hoffmann nicht mehr der Fall. Allerdings, naja, wir werden sehen.
Ja, ich fände es tatsächlich noch mal ein bisschen schade, weil er jetzt eben einer der Spieler ist, die man irgendwie... Wann hat man den geholt? Entschuldigung, vor einem Jahr?
Zweieinhalb
Jahren schon. Ganz kurz, du hast vorhin gesagt, glücklicherweise hat er noch länger Vertrag. Da müssen wir vielleicht nochmal drüber diskutieren, weil du ja sonst immer gegen die langen Vertragslaufzeiten wetterst.
Nicht also bei jungen, entwicklungsfähigen Spielern, sondern
bei... Der hat auch nicht mehr so lange Vertrag, der hat nur noch bis 2024 Vertrag.
Anderthalb Jahre, genau.
Anderthalb Jahre. Wenn man Geld mit ihm machen will, dann jetzt oder im Sommer?
Genau, aber deswegen ja, dann können wir uns, ich würde das auch nicht pauschalisieren, dass pauschal lange Verträge scheiße sind. Aber ja, ich finde es ein bisschen schade, weil er jetzt gerade, weil das ja immer klar war, beziehungsweise wurde auch immer so kommuniziert, dass man sich da viel von ihm erhofft. Und jetzt hatte er mal eine Saison die Gelegenheit, das regelmäßig zu zeigen. Und ich finde, er hat am Ende so ein bisschen abgebaut, was dann vielleicht auch der Konzentration oder so geschuldet war. Da gab es ja von Clara und Oberdorf auch dann mal Fehler, die im Laufe der Saison weniger zu sehen waren. Und ja, also ja, mir tut es so ein bisschen, täte es so ein bisschen weh, Clara abzugeben für Hoffmann und De Weijs. Und ich weiß auch nicht, wahrscheinlich stelle ich mir dann andere Sachen vor, aber ich hätte gern 5 Millionen für den und nicht 2 bis 3.
Ja, das gut, ist also der Zweitliga-Rabatt, den du kalkulieren musst.
Ja, das ist einfach dann ärgerlich, dass er da einfach nicht, dass er einfach sein Niveau bisher nur in der zweiten Liga nachweisen konnte und nicht schon höher. Und eben auch auf diesem Niveau jetzt eben auch erst eine Halbserie, ne? Das ist eben auch noch keine besonders große Sample-Size, muss man sagen. Und ich glaube, wenn er jetzt die Rückrunde auch noch spielen sollte auf diesem Niveau, dann könnte man wahrscheinlich ein bisschen anders in so Verhandlungen treten. Ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht so wirklich vorstellen, dass die Fortuna ihn jetzt schon abgibt. Dass man auf ihn verzichten könnte aus Fortuna-Sicht, was die RP da ins Feld geführt hat bei ihren Überlegungen, hatte natürlich eben stark damit zu tun, mit diesen Personalien Hoffmann-Device, damit, dass man ja Jamil Siebert im Sommer zurückbekommen wird. Und das kann ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gut nachvollziehen, dass man sagt, okay, da kommt jemand, dem man Spielzeit geben will, dem man die Möglichkeit geben will, in den Profikader ja, vorzustoßen, der das vielleicht irgendwie dann auch einfach verdient hat. Dass man sich aber generell leisten kann, irgendwie auch in die nächste Saison wieder nur mit 4 Innenverteidigern zu gehen, weiß ich eigentlich gar nicht so genau, schon allein deswegen, weil ich auch immer noch unsicher bin, ob Tim Oberdorf, auch wenn er da jetzt gute Leistungen gezeigt hat, ob er wirklich als reiner Innenverteidiger irgendwie anzusehen ist, weil er eben auch auf vielen anderen Positionen gute Leistungen gebracht hat, als es von ihm verlangt wurde, gerade am Anfang der Saison. Und außerdem ja, sollte man sich nicht vielleicht auch einfach die Gelegenheit offen halten, mehr mit Dreierkette auch zu spielen. Es wird vielleicht auch nicht bis ans Ende aller Tage Matthias Zimmermann sowohl immer einsatzbereit sein, als auch immer auf dieser rechten Verteidigerposition spielen können.
Aber da sind wir genau beim Thema. Vielleicht braucht man einfach jetzt schon und nicht erst im Sommer ein bisschen mehr Gehalt, was man noch einem Neuzugang stecken kann. Denn warum man einen Verteidiger abgeben will, das liegt ja daran, dass einem anscheinend die Hände gebunden sind, sonst auf dem Transfermarkt überhaupt noch tätig werden zu können. Und da stelle ich mir dann die Frage, wer würde denn deiner Meinung nach diesen Kaderplatz freigeben, der jetzt auch ähnlich umworben wäre wie ein Chris Clara?
Also ich will das an sich gar nicht kritisieren. Ich würde mir nur extrem wünschen, dass man jetzt nicht im Winter einen langjährigen Vertrag abschließt. So, das hat wirklich in der Vergangenheit überhaupt nicht gut funktioniert. Ich meine, dann wird man das im Endeffekt halt im Sommer machen. Aber da, glaube ich, ist die Möglichkeit dazu, dass das ein Fehlgriff ist, nicht so gegeben. Ich fände es super, wenn man jetzt einfach jemanden ausleihen würde. So, da natürlich kann man da auch wieder irgendwie sich mit Sachen von übermorgen vor allen Dingen beschäftigen und da wieder eine unglaublich hohe Kaufoption in den Vertrag reinschreiben. Das ist ja sowieso irgendwie das, was Klaus Allofs irgendwie, glaube ich, immer am liebsten macht, sich mit Sachen von übermorgen zu beschäftigen und nicht von heute und von morgen. Und darüber zu reden und darüber nachzudenken, wie das alles in der ersten Liga sein wird und über die erste Liga zu reden, anstatt mal irgendwie darüber zu reden, wie man in der zweiten Liga Erfolg hat und irgendwie auch so ein bisschen auszustrahlen, dass er da überhaupt Bock drauf hat, irgendwie gut in der zweiten Liga abzuschneiden und nicht nur auszustrahlen, dass er Bock hat, erste Liga zu spielen mit diesem Verein. Deswegen finde ich auch eigentlich diese, ich meine, es gibt ja, glaube ich, ein einziges Gerücht so von einem Spieler, mit dem die Fortuna sich da beschäftigt hat für diese rechte Schienenspielerposition. Und das ist eben Felix Agu von Werder Bremen. Das ist vom Profil her, glaube ich, genau derjenige, den man braucht. Extrem schnell, noch relativ jung und entwicklungsfähig, aber, und da kommt natürlich irgendwie dann wieder das dazu, warum es halt für ihn in der ersten Liga bisher nicht gereicht hat, sehr häufig von Verletzungsproblemen geplagt, und natürlich steht er halt bei einem der beiden Vereine unter Vertrag, bei dem Klaus Allof schon mal gearbeitet hat. Okay, das überzeugt mich nicht so wirklich, aber wenn man so einen Spieler holt, gerade wenn er so verletzungsanfällig ist, dann könnte ich sehr gut verstehen, dass man sagt, okay, der ist verletzungsanfällig, aber wir wollen jetzt in der Rückrunde nochmal alles auf eine Karte setzen mit dem Aufstieg, deswegen leihen wir den aus. Wenn er die 17 Spiele dann fit ist, dann ist alles gut. Aber so jemanden dann zum Beispiel für mehrere Jahre wieder zu holen, ist, glaube ich, dann eher nicht der richtige Weg. Und gerade eben, weil eben auch das Geld nicht da ist oder nicht da zu sein scheint, fände ich es generell gut, wenn man halt für diese Position jetzt einfach jemanden ausleihen würde. Dann muss man jetzt nicht irgendjemanden aus dem Kader verkaufen, den man vielleicht noch braucht oder den man bestimmt sogar noch brauchen würde, ohne den Kader insgesamt halt irgendwie zu schwächen, sondern man könnte es jetzt einfach damit versuchen, diese eine Kaderlücke zu füllen, aber das ist eben auch eine Position, wo es eigentlich gar keinen Spieler so richtig gibt, also einen rechten Schienenspieler hat Fortuna gar nicht im Kader. Das heißt da jetzt aber diese Position, das heißt, du willst da jemanden holen, der absolute Stammspielerpotenzial hat, das jetzt wieder im Winter zu machen, da habe ich große Sorge, dass das dann am Ende wieder auf so jemanden hinausläuft, vom Status eines Nicolas Gavoury zum Beispiel, oder auf jemanden, der vielleicht sogar noch älter ist, den man dann jemanden, ja, wo man dann wieder einen 3- oder 4-Jahres-Vertrag verteilt, was viel Geld kostet. Und man steht dann relativ schnell wieder dann an dem Punkt, dass dieser Spieler sich halt gegen die Konkurrenz, gegen die Interne nicht durchsetzen kann oder dass er eben nicht die Leistung bringt und man dann ist einem aber wieder auf sehr, sehr lange da die Hände gebunden. Man hat so viele Optionen im Sommer oder halt eben im Frühling, wo eben diese Deals gemacht werden für den Sommer. Und so sollte man halt irgendwie auch da rangehen, weil jetzt, wenn man jetzt wieder jemanden holt, holt man mit Sicherheit wieder jemanden, der in Anführungsstrichen das Potenzial hat, auch erste Liga zu spielen, weil man ja davon irgendwie immer ausgeht. Letztendlich ist es aber, glaube ich, besser, da jetzt einfach jemanden auszuleihen. Dann kann man sehen, ob man es halt überhaupt in die erste Liga schafft. Und wenn nicht, dann holt man einfach im Frühling für diese Position jemanden, der vor allen Dingen in der zweiten Liga spielen kann.
Felix Agu übrigens unter Daniel Thune auch gespielt in Osnabrück. Was ich noch ganz kurz anmerken möchte, wir sprechen, und ich weiß nicht, ob das ein Novum ist in unserem Podcast, zur Winterpause nicht darüber, dass Fortuna noch einen Kreativen braucht.
Das stimmt.
Auf jeden Fall schon interessant.
Haben wir aufgegeben oder glauben wir daran, dass man mit Ao Tanaka, Jorrit Henriks und Schinter Appelkamp das auf mehrere Schultern verteilend
Cello Sobotka.
Ich möchte eher Zweiteres. Ergänzen. Ich glaube, wenn man zurückverfolgt die ganzen Forderungen nach der Anker 6, auch darüber sprechen wir diesmal nicht.
Ja, da haben wir jetzt einen Jorrit Henriks.
Ja, aber außerdem ist es passiert ja zurück. Was.
Das stimmt.
Also es ist tatsächlich für mich, damit schließt sich auch ein bisschen der Kreis. Ich weiß nicht so genau, wenn die letzten zwei Spiele vor der Winterpause ein bisschen anders gelaufen wären, wenn das mit der Verletzung anders gelaufen wäre, ob wir heute so negativ begonnen hätten, über die Vereinsführung zu reden, wie wir das normalerweise ja tun. Das ist ja eigentlich ein Markenkern unseres Podcasts.
Hat sich nicht geändert.
Der hat sich nicht geändert, ja. Natürlich, klar.
Über das absolut
kann man reden.
Ich glaube, ja, das ist ja auch, wir haben ja auch, also nicht alle von uns haben ja Klaus Allof vom Bus geworfen, sondern nur die Fragen nach Vertragslänge und den Vertragsgehalt aufgeworfen. Ich glaube, das ist auch noch nicht mal so unwichtig zu sagen. Aber Ich glaube, wir haben jetzt auch diesen Ausblick auf diese Rückrunde irgendwie gut, vielleicht nicht total stringent, aber doch irgendwie gut zusammengebracht. Aber der Lou, möchtest du noch was einbringen?
Ja, also ich glaube, ich würde schön jetzt gerne von zumindest von euch beiden, Moritz und Jan, noch mehr oder weniger klares Statement dazu haben, ob ihr glaubt, dass die Fortuna nach oben angreift. Also ihr habt jetzt beide das mehr oder weniger mit so einem eher Ja beantwortet, ne?
Ich habe das Ja gesagt.
Habe ich das richtig gesagt?
Okay. Ich habe das, also das, nachdem Tim gesagt hat, dass er es nicht mehr glaubt, habe ich gesagt Ja. Ich glaube daran, dass die Fortuna es noch schafft.
Okay. Mich ist auch Platz 3 immer noch realistisch und ich bin verhalten optimistisch, dass Fortuna in den Kampf um Platz 3 noch einsteigen kann.
Und jetzt Cut zur Folge nach dem Magdeburg-Spiel. Alles vorbei.
Ja, also ich muss sagen,
Riesenscheiße. War doch klar, dass der Abu sich verletzt.
Ich bin ja eigentlich auch immer eher jemand, der das alles sehr negativ sieht und ich habe ja jetzt auch schon mich sehr viel negativ hier geäußert, aber ich muss auch sagen, dass eigentlich dieser Blick auf die Hinrunde und die Punkte, die wir da rausgearbeitet haben, mich auch eher verhalten optimistisch hat werden lassen, dass man zumindest da oben nochmal eingreifen kann. Also ob das wirklich was wird, dass man am Ende vielleicht sogar unter den ersten drei endet, das glaube ich eigentlich auch eher nicht. Aber ich glaube, dass die Fortuna noch sehr, sehr lange in dieser Saison relevante Spiele haben wird. Und eigentlich ist das ja schon mal alleine, glaube ich, irgendwas, was wir uns als Fans halt irgendwie wirklich auch wünschen sollten. Weil genau, deswegen gucken wir ja irgendwie auch zu und das wollen wir ja auch haben. Was das allerdings bedeuten würde, dass die Fortuna am Ende doch noch unter die ersten drei kommt, das habe ich mir mal ganz kurz auch angeschaut, zumindest so mit meinen kleinen Statistiken, die ich mir hier so aufgeschrieben habe. Ich habe mir nämlich mal angeschaut, wie viele Punkte man in den letzten 5 Jahren durchschnittlich gebraucht hat, um aufzusteigen. Also im Augenblick hat die Fortuna 7 Punkte Rückstand auf Rang 3 und 8 Punkte Rückstand auf Rang 2. Also das ist eben auch schon sehr, sehr viel Holz, muss man ja fairerweise sagen. Und bis man überhaupt irgendwie erstmal diese Punkte aufholt, muss man ja auch noch an 3 weiteren Mannschaften vorbei, die auf den Rängen 4, 5 und 6 spielen. Also das heißt, die Fortuna muss nicht nur viele Punkte aufholen, sondern die Fortuna muss auch an vielen Mannschaften vorbei. Da kann man nicht darauf hoffen, dass irgendwie die eine oder die andere Mannschaft mal eine Schwächephase hat. Das wird eigentlich nur darüber gehen, indem man halt selber viele Punkte holt. Also ich hoffe, ihr versteht ungefähr, was ich meine. Man kann, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass halt 4 oder 5 Mannschaften nochmal extrem strugglen werden, sondern es wird vor allen Dingen, glaube ich, über eine sehr gute eigene Rückrunde gehen müssen. Und nur damit man so ungefähr im Kopf hat, was das halt bedeuten würde, die Fortuna hat im Augenblick 26 Punkte und wie gesagt, hat eben 7 bzw. 8 Punkte Rückstand auf Platz 2 und 3. Die durchschnittlichen Punkte, die man für Rang 3 in den letzten 5 Jahren gebraucht hat, sind 58. Das würde für die Fortuna bedeuten, dass man noch 32 Punkte in der Rückrunde sammeln müsste. Ich finde, das ist natürlich eine hohe Zahl, aber das klingt möglich zumindest, wenn einiges ganz gut läuft. Die durchschnittliche Punktzahl für Rang 2 ist in den letzten 5 Jahren 60,4 gewesen. Oder kann man aufrunden, 60,5. Das würde für die Fortuna bedeuten, dass man noch 34,5 Punkte holen muss. Und das ist dann wirklich
das
schon eine
verdammt gute Runde. Das ist nicht machbar.
Ja. Das Weil ist, glaube ich, auch der Punkt, auf den ich auch hinaus will, Tim, ganz, ganz genau.
10 Siege und 2 Unentschieden, das klappt auf jeden Fall. Was haben die jetzt?
8 Siege geholt. 5 wird schwer, aber egal.
Ja.
Was es auf jeden Fall dauern bedeuten würde, wenn man noch auf Platz 3 kommt, ist, dass sich Düsseldorf noch ganz gewaltig Gedanken über ein Depeche Mode Konzert machen muss.
Das ist so geil. Allein dafür, für den Blätterregen und die Diskussion, ist das schon wert. Sei es sportliche Dinge. Ja. Aber ich würde sagen, da können wir einen Strich machen, und zwar nicht nur unter dieser Rückrundenausblick, sondern vielleicht auch unter der Gesamtfolge, wenn ihr nicht noch was... Du, möchtest du noch...
Ich hätte jetzt noch, das könnten wir vielleicht aber auch in die nächste Folge schieben, noch so den kleinen Blick auf die ausgeliehenen Spieler und vor allen Dingen auf Jamil Siebert, den wir ja auch schon angesprochen haben.
Ich habe extra gedacht, dass du diesen Clara-Dings bringst, um da deinen Jamil Siebert-Take unterzubringen. Das hast du dann quasi, aber ja.
Wollt ihr noch kurz hören, wie der sich gerade bei Viktoria Köln macht, weil das hat eben auch wirklich stark damit zu tun, warum die RP durchaus schreibt, dass man im nächsten Jahr eventuell auf ihn verzichten können würde. Ich muss da auch sagen, ich habe leider keine einzige Sekunde von Jamil Siebert in dieser Saison gesehen, sondern mich auch nur anhand von Statistiken genähert. Der hat wirklich ganz hervorragend solide Kicker-Durchschnittsnoten, was ich mir anschauen konnte. Auch bei anderen Statistikseiten sieht das sehr gut aus. Es sollen ja auch schon einige Vereine in Kontakt getreten sein mit seinem Berater. Da wird jetzt wahrscheinlich so ein bisschen verhandelt. Aber das hat einfach alles damit zu tun, dass die Leihe von Jamil Siebert bei Viktoria Köln vollumfänglich aufzugehen scheint. Der ist die ganze Saison über fit gewesen, nicht einmal irgendwie mit einer Verletzung ausgefallen. Das heißt, bei den, stand also 17 Mal im Kader von Viktoria Köln, hat davon 14 Mal gespielt, dreimal hat er gar nicht gespielt, hat dann 90 Minuten auf der Bank gesessen. Ihr könnt ja mal raten, wie viele Punkte Viktoria Köln ohne Jamil Siebert geholt hat. Das sind genau 0. Also das heißt, alle Spiele ohne Siebert hat man verloren. Man ist auch direkt ohne ihn in die Saison gestartet. Der wird dann im zweiten Spiel eingewechselt und ab da beginnt Viktoria Köln eigentlich zu punkten. Man hat dementsprechend auch einen viel, viel besseren Schnitt, wenn er halt auf dem Feld ist. Und man könnte sich durchaus fragen, ob Viktoria Köln, also ich habe das nur mal ausgerechnet, so aus Spielerei, wenn die in den 3 Spielen, wo er nicht gespielt hat, die gleiche Punktanzahl im Schnitt geholt hätten wie sie mit ihm geholt hätten, dann ständen sie jetzt halt auf Rang 3 und nicht auf Rang 7 in der dritten Liga, wären also richtig gehörig im Aufstiegskampf dabei. Und was man so liest, hat das viel damit zu tun, dass er einfach unglaublich viel Stabilität in dieser Abwehr gibt. Er spielt da die ganze Zeit Dreierkette, also wirklich in allen Spielen, was ja vielleicht auch nochmal ein interessanter Punkt für die nächste Saison ist und zu dem Punkt, ob man es sich leisten könnte, mit 4 Innenverteidigern in die nächste Saison zu geben. Also seine Stärken scheint er auf jeden Fall in der Dreierkette extrem gut auszuspielen und man, glaube ich, kann sich sehr darauf freuen, was er halt der Fortuna in der nächsten Saison auch geben könnte, weil es wird davon ausgegangen, dass er halt diese Stärke halt auch in die zweite Liga übertransferieren kann. Also da wäre es wahrscheinlich wirklich auch irgendwie angebracht, ihm zumindest einen Weg aufzuzeigen, wie er bei der Fortuna nächste Saison Spielminuten bekommen kann.
Ob das dann in der ersten oder in der zweiten Liga ist oder man ihn als Tafelsilber verscherbeln wird, das wird die Zukunft zeigen. Wir wünschen euch jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr oder falls ihr schon drin seid, ein schönes neues Jahr 2023 mit vielen schönen Fortuna-Minuten und vielleicht einer großen Aufstiegsparty.
Mit Deepish Mode.
Ja. Wir hören uns dann im Januar wieder. Ciao.
Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.